mich hat immer dieser menschliche Aspekt total aus der Bahn geworfen, weil ich gemerkt habe, die Tiere sind natürlich am Ende noch die leiden, die können nicht sprechen. Ja, natürlich brauchen die auch den Schutz. Aber die Menschen dazwischen, die leiden auch auf dieser ganzen Kette. Und deswegen kann ich diesen Satz, Fleisch muss billig sein, da kotze ich einfach, das ist Quatsch. Da weiß ich keinen Weg, wie man das billig macht, nur damit irgend so ein Recht erfüllt ist, als ob wir ein Recht auf billiges Fleisch haben. Das sehe ich absolut nicht so.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. In dieser Folge zum Beispiel habe ich sehr viel über meine Zukunft erfahren. Genauer darüber, wie ich und wir alle vermutlich in Zukunft essen, kochen, einkaufen werden. Mein Gast Hendrik Haase ist Food-Aktivist. Seit vielen Jahren setzt er sich dafür ein, dass wir als Gesellschaft ein besseres Verständnis davon bekommen, was und wie wir essen und unter welchen Bedingungen unsere Lebensmittel produziert werden. Jetzt hat er zusammen mit seinem Co-Autor Olaf Deininger auch ein Buch dazu geschrieben. Food Code, wie wir in der digitalen Welt die Kontrolle über unser Essen behalten. Und als ich das gelesen habe, war ich komplett geflasht. Ich hätte nie gedacht, welche Rolle Daten, künstliche Intelligenz und andere neue Technologien schon jetzt in der Ernährungsindustrie spielen und auf wie viele verschiedene Weisen sie auch unseren Alltag als VerbraucherInnen prägen. Ich habe mit Hendrik darüber gesprochen, wie die Küchen der Zukunft aussehen könnten, warum er nicht glaubt, dass wir in 10 Jahren noch in Supermärkten einkaufen werden und welche Rolle die großen amerikanischen Tech-Unternehmen dabei spielen. Es ging um intelligente Kühlschränke, fahrerlose Trecker und Pizzen, die per Drohne ausgeliefert werden. Und ich bin jetzt gespannt, ob euch dabei der Appetit vergeht oder ob ihr erst recht Hunger und Lust zu kochen bekommt. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Hendrik Haase. Pass auf, ey, Hendrik, ich hatte auf dem Weg hierhin so einen Moment, wo ich dachte, okay, kennst du das, wenn man denkt, okay, 30 Jahre lang haben alle um mich rum das gewusst und ich realisiere es erst jetzt? So einen Moment hatte ich vorhin, weil wir treffen uns um 11:30 Uhr vormittags. Und man kann dich, glaube ich, nicht besuchen, ohne was zu essen mitzubringen. Und dann war ich auf dem Weg zu meinem Bäcker und dachte so, was isst man eigentlich? Es ist nicht mehr Frühstück, es ist auch noch nicht Mittag. Gibt es ein Wort dafür? Und ich dachte so, oh, Brunch!
Oh mein Gott!
Also ich wusste schon, was Brunch ist, aber ich habe nie realisiert, dass es sich auf Breakfast und Lunch zusammensetzt. Ich habe es einfach, wirklich, ich habe immer als eigenständige Wortkreation genommen.
Wirklich?
Ja, ich habe das jetzt, also pass auf. Ich habe... was Brunchiges, nein, eigentlich wollte ich einfach was zum Snacken mitbringen.
Oh,
ja.
Ich kann sogar erraten, von wem es ist.
Wir dürfen ja keine, wir versuchen Markennennung zu vermeiden.
Ja, ja, aber es ist wahrscheinlich die Bäckerei, wo man sonntags steht und in der Schlange steht mit Leuten, die auch wirklich sowas von nach Berlin aussehen.
Ich bin da nie sonntags, aber es ist tatsächlich mein Pandemiebäcker geworden. Also ich habe in der Pandemie auf einmal mehr Zeit und brauchte dann Spaziergangsziele. Und diese Bäckerei, die jetzt liegt hier, wir müssen beschreiben, was vor uns liegt. Also wir haben so ein sehr schönes
Plunder, würde man glaube ich früher sagen.
Apfelding, genau.
Aber das ist halt Blätterteig, genau, so ein Croissant-Teig und dann haben wir da drüber so Apfelspalten und man sieht schon,
bisschen,
so der Zucker ist ein bisschen karamellisiert.
Ach, lecker.
Auch so ein bisschen dirty, weil eigentlich ist es nicht dieses Anti-Zucker-Ding, ne? Also da ist Zucker einfach
total... es ist Brunch. Und jedenfalls, aber ich habe das richtig an mir beobachtet, dass ich, als wir auf einmal gar nicht mehr viel hatten, was wir uns gönnen konnten, habe ich mir den besseren Bäcker gegönnt. So früher bin ich schon manchmal dann, oh, für ein Brot einfach habe ich das schnell so im Supermarkt mitgenommen, wo ich schon weiß, ah, das ist wahrscheinlich irgend so ein Ding, das aufgebacken wird und dann geliefert oder so. Und jetzt gönne ich mir diesen Spaziergang einmal die Woche mit Ziel Bäcker und hol mir da das gute Brot und so.
Highlight.
Ja, Highlight. Deswegen jetzt hier Brunch.
Und guckst du auch immer schön bei Google nach, ob die noch offen haben? Das ist mir auch so aufgefallen. Auf einmal checkt man irgendwie, es ist so wichtig, haben die offen, sind die wegen Lockdown schon zu? Es gibt ja leider auch ein paar, die es nicht geschafft haben, also jetzt gerade bei Restaurants oder so. Mhm. Aber da guckt man ja echt oft irgendwie und dann denkt man, gerade jetzt hier irgendwie in der Großstadt, dann irgendwie, oh, die haben nur eine Facebook-Seite, ich bin nicht mehr bei Facebook, wie komme ich jetzt an die Öffnungszeiten?
Das war immer total komisch. Und ja auch faszinierend, diese Anzeige, die dir jetzt immer sagt, wann es da besonders voll ist.
Genau.
Und so. Also es gibt's schon länger, aber ich bin immer noch fasziniert, was die da machen mit unseren Bewegungsdaten. Aber okay, möchtest du hiervon ein Stück oder spricht dich das jetzt gerade so gar
nicht? Ja, doch.
Guck mal, das kann man auch.
Hier, ist das Mohn oder ist das Schokolade?
Schokolade.
Das ist Schokolade. Ja, das sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Zopf fast. Ne? Hier so, man sieht die ganzen. Aber man sieht auch, da hat jemand gebacken, der das wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, noch mit der Hand gemacht hat, weil das kriegt so fein keine Maschine hin.
Oh, geil. Das hatte ich noch nie, das habe ich jetzt wirklich, weil ich bin auch nie für Brunch da, weißt du?
Ich bin ja so froh, dass man in deinem Podcast essen kann.
Ja, ich weiß nicht, wie lange unsere Hörerinnen und Hörer das aushalten, aber du, die oberste Frage, die ich mir hier notiert habe, ist, ernähren wir uns heute im Jahr 2021 besser als noch so vor 60 Jahren, würdest du sagen, oder schlechter?
Ich würde fast sagen, besser. Also wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit dazu, sagen wir mal so. Kommt immer, glaube ich, drauf an, wen du fragst, ne? Und wer Zugang zu gutem Essen hat, das ist ja auch so ein Thema. Ich glaube, wenn du dich besser ernähren willst als vor 60 Jahren, aufgeklärter, mit weniger von diesen, sage ich mal, industriellen Verirrungen, die es ja auch damals gab. Bei meiner Oma gab es zum Beispiel irgendwann die Phase, wunderschönes Kochbuch, was sie per Hand geführt hat, und irgendwann kommt die Phase, da kommen dann die Pülverchen rein, weißt du, dann mit Maggi abschmecken und sowas, wo ich dann merke, oh Oma, das will ich jetzt gar nicht in deinem. Also da kann man heute, glaube ich, sich besser ernähren, wenn man drauf achtet. Aber die Frage ist, wer macht das und wer kann sich es auch irgendwie leisten, ne? Sich da so mit zu beschäftigen und genau hinzugucken und vielleicht dann auch irgendwie, wie du, ja, nicht nur in Pandemiezeiten zum richtigen Bäcker zu fahren und nicht einfach aus Zeitnot irgendwie schnell was aus dem Backregal zu fischen. So.
Mhm. Welches Essen oder welchen Snack hast du zuletzt bereut, weil du wusstest, oh, eigentlich sind das nicht die Zutaten oder die Produktionsbedingungen oder so, auf die ich stehe?
Ich kenne die Frage, das Kind dann auch, ich mag das überhaupt nicht, wenn man Essen so in Guilty Pleasure irgendwie im Sinne von Schuld, also wenn man Essen so mit Schuld auflädt, das hat für mich sowas, da denke ich immer an Diät und so, gibt's bei mir eigentlich gar nicht. Also ich gucke dann schon hin und meistens ist ja so, die Sachen, wo das Zeug drin ist, schmecken auch nicht so geil. Und ich bin großer Chips-Fan und so Snacks, irgendwie alles, was so knistert und knuspelt.
Knuspert.
So, aber das bin ich auch nicht selber, ich denke mir, ey, das sind gebackene Kartoffelscheiben, so die esse ich ja auch nicht jetzt jeden Tag, morgens, mittags, abends, sondern wenn ich Bock habe, zwei Hände voll. Und natürlich gucke ich dann immer so.
Wirklich nur zwei Hände voll, wenn diese Tüten einmal offen sind, ganz ehrlich. als wir uns, lustigerweise haben wir uns auch über Chips kennengelernt, das
verdammt,
muss man vielleicht einmal kurz erzählen.
Stimmt.
Und zwar war das, ich habe nochmal nachgeguckt, 2013, da war ich Reporterin für eine Sendung, Club Konkret hieß die, und du warst zu Gast. Es ging irgendwie auch um den Food-Trend oder diese ganze Auseinandersetzung mit dem Thema Essen, die da gerade ja wie mit so einer neuen Welle losgegangen ist. Und das ist auch ein Phänomen, das dich seitdem begleitet hat, dass irgendwie diese Millennial-Generation das Essen für sich entdeckt hat.
Ja, yeah, alle, die so in den 80ern, 90ern geboren sind, auf einmal Essen, Essen, Essen. Und in der Show war es schon damals so, ich glaube, mein Kontrahent, wollen wir ihn mal so nennen, der hatte auf YouTube irgendwie einen Kanal, wo er so Junkfood ausprobiert hat. Und ich habe dann gedacht, okay, wenn die jetzt vom Fernsehen mich anfragen, ich kannte dich ja noch nicht, habe ich gesagt, okay, dann mache ich auch Junkfood, aber geiles Junkfood. Und dann sind wir auf den Markt gegangen, haben geile Kartoffeln gekauft. Und ich habe, glaube ich, in diesem Studio, ja, was so eine Bar war, frittiert. Alles nach
Backstage.
Pommes und Chips gekrochen. Aber es waren die geilsten Chips des Jahrhunderts, weil ich habe die kaum vor die Kamera gekriegt, weil dein Team mir die quasi aus den Händen gefressen hat.
Ja,
immer wenn die frisch aus der Fritteuse kamen. Also ich stehe schon auch auf so dirty Sachen, weil ich das nicht mag, einfach Essen in gut und schlecht einzuteilen. Im Sinne von zu fettig oder sowas oder auch vielleicht zu zuckrig. Ich vertraue schon, wenn wir Lebensmittel haben, die irgendwie für unseren Körper verstehbar sind, im Sinne von, wenn da keine manipulativen Sachen drin sind, so wie künstliche Aromen oder Geschmacksverstärker oder irgend so ein Käse, dann versteht das der Körper schon und weiß, okay, jetzt reicht's mir auch. Und das war damals, ja, da ging's los. Mit YouTube hatte der da, glaube ich, Instagram war auch gerade so am Starten.
Dann. Hast du noch diesen Reflex, dein Essen zu fotografieren, wenn es so besonders schön und lecker aussieht?
Ja, mittlerweile, es wird weniger, dass ich dann denke, das muss ich sofort allen erzählen und so weiter. Aber ich kenne noch die Phase, wo ich Essen fotografiert habe, wo das noch freaky war. Also ich habe einen Kumpel, der hat ein Jahr lang sein Essen fotografiert und ich auch jeden Tag so mit so einer, damals noch mit so einer extra Digitalkamera. Also da konnte das Telefon das noch nicht so richtig gut. Und dann habe ich das damals wirklich mit der Kamera gemacht, auf die Speicherkarte in Rechner hochgeladen, zusammengeschnitten.
Jeden Tag
und dann online ins Blog reinzustellen. Das war eine Arbeit. Und heute machst du halt Klick und.
Also du warst quasi Food-Influencer oder Blogger, bevor es die passende Plattform dafür gab.
Ja, bevor das überhaupt ein Wort war irgendwie, ja. Und jetzt ist es halt Food halt bei Instagram ja weit vor irgendwie Autos und keine Ahnung, irgendwelchen Lebensbeweis.
Fitness,
also das ist so normal geworden, ne? Also das Telefon gehört irgendwie fast zum Besteck bei vielen.
Stimmt, die Handykamera ist für viele Teil des Bestecks geworden und Essen zum Statussymbol. Der Hashtag Foodporn verzeichnet mehrere hundert Millionen Posts auf Instagram. Inzwischen optimieren manche Restaurants ja sogar das Licht über ihren Tischen und wie sie das Essen auf den Tellern anrichten, damit es besonders Instagrammable aussieht. So profitieren sie von einem Trend, den in den letzten, na, so 10, 15 Jahren insbesondere die Millennial-Generation losgetreten hat. Verschiedene Untersuchungen zeigen auch, dass Leute, die in den späten 80er und frühen 90er Jahren geboren wurden, sich verstärkt für gesundheitliche und Umweltaspekte interessieren, wenn es um ihr Essen geht. Und eben auch viel öfter fragen, wo kommt das her und wie wurde es produziert? In dem Zuge wurden dann Foodblogs so richtig groß. Auf einmal jagte ein trendy Superfood das nächste. Leute fingen an, sich auf Streetfood-Märkten und in Supperclubs zu treffen. Bei meinen Freunden standen auf einmal Craft-Biere im Kühlschrank. Und stimmt, ich habe mir auch irgendwann online mal so ein eigenes Müsli gemixt und bestellt. Und kannst du in kurz zusammenfassen, wo das herkommt, dass unsere Generationen, auch die nachfolgenden, glaube ich, sich wieder so viel stärker interessieren für Essen und Ernährung?
Ich glaube, weil wir so weit davon weg sind teilweise. Also man muss sich einfach klar machen, in unserer Gesellschaft sind es nur noch 2%, die irgendwas mit Landwirtschaft, also wirklich Lebensmittelproduktion zu tun haben. Bleiben wir mal beim Smartphone. Ich sage immer, holt das Smartphone raus und guckt, wie viele Bäcker, Metzger und Bauern oder Bäuerinnen ihr auf eurem Telefon habt als Kontakte. Das sind in der Regel kaum vorhanden. Und dass wir halt sehr weit davon weg sind und dann in so einer digitalen Welt leben, führt natürlich auch dazu, dass wir uns so ein bisschen danach sehen und dann wieder Bock haben auf Essen, was wir irgendwie auch so ein bisschen kontrollieren können, wo wir noch glauben, so ein bisschen die Macht zu haben, ne, was esse ich so dreimal am Tag und was auch sowas super geil Analoges hat, ne? Also wenn man auch ans Backen denkt, ans Kochen, da ist man noch so nah dran an der Welt. Wo ist man das sonst, wenn man irgendwie ins Büro geht oder ja jetzt in Homeoffice halt die ganze Zeit auf Bildschirme starrt, da hat das irgendwie eine neue Attraktivität, die auch für manchmal für alte Generationen, also Babyboomer, total unverständlich sind, weil die eigentlich sich gefreut haben, dass sie nicht mehr auf dem Bauernhof arbeiten müssen.
Dass sie leichter gemacht wird, ne? Oder dass sie jetzt diese praktischen Küchenmaschinen haben und so.
Ja.
Und gleichzeitig sagst du aber ja auch, handwerklich versus industriell, das ist gar nicht mehr so eine Gegnerschaft oder das lässt sich gar nicht mehr so trennen in Schwarz und Weiß.
Ja, ist schwieriger geworden, ne? Also auch Metzger, Bäcker arbeiten ja heute mit Öfen, die man digital steuert, logisch, da muss keiner mehr ein Rad drehen. Ich habe mich in letzter Zeit ja, ich war sehr viel mit Handwerk unterwegs und habe dann viele Leute getroffen, die halt berichtet haben, wie viele Maschinen da auch rumstehen. Und das ist ja auch gar nicht verwunderlich. Also wer glaubt immer noch, dass alles mit der Hand gemacht wird? Aber dass diese Grenzen verschieben, zeigt ja auch schon, dass da wahnsinnig viel im Umbruch ist und dass es Handwerk heute fast viel mehr so eine Haltung ist, ne? Also richtet sich die Maschine nach mir, ja, der irgendwie einen Plan hat, der irgendwie was Kreatives machen will, der irgendwo hin will mit seinem Produkt, sei es ein Brot oder eine Wurst oder ein Käse. Oder mache ich es andersrum, was ja in der Industrie, also jedenfalls das, was wir in den letzten Jahrzehnten so viel erlebt haben, wo man sagt, naja, der Teig, der muss irgendwie durch diese Riesenmaschinerie durch und möglichst billig. Also müssen wir den Teig eigentlich der Maschine anpassen. Und das, finde ich, ist so ein interessanter Dualismus, den wir heute im Handwerk, glaube ich, echt uns angucken müssen. Und ich glaube, viele, die jetzt auch vielleicht Ausbildung machen, müssen sich da erstmal überhaupt,
selber so verorten,
klar.
Ne?
Ja, genau.
Aber wenn Teig anpassen heißt, denen werden dann irgendwelche Sachen, also der Teig wird so zusammengestellt, dass er besser in der Maschine funktioniert.
Genau. Also der wird ja in Anführungsstrichen gequält. Also der muss ja quasi durch ganz viele Förderbänder und meistens ist Zeit ein großer Faktor. Mhm. Das heißt, es muss einfach schneller gehen, wenn du einen Sauerteig machst und der braucht verschiedene Stufen. Das heißt, das dauert ewig, bis der gegangen ist und da muss er nochmal gehen und nochmal gehen. Und bis diese ganzen Prozesse natürlich abgelaufen sind, das braucht ewig Zeit. Und da hat natürlich eine Industrie sich in den letzten Jahrzehnten schlau gemacht und hat verschiedene Helferlein damit reingebaut, die das Ganze innerhalb von wenigen Stunden, manchmal Minuten irgendwie machen lassen. Führt aber natürlich dazu, dass dann wieder Probleme stattfinden, dass sozusagen so ein Teig auch nicht mehr so gut verdaubar ist, jedenfalls für einige. Und man vermutet, dass da auch so ein bisschen diese ganze Glutenunverträglichkeit herkommt. Und also das ist so ein Graufeld, wo ich immer sage, das ist alles ein großes Experiment, was wir als Gesellschaft so durchhalten. Aber diese mehrstufige Teigführung, so spricht man bei einem guten Sauerteigbrot, die gibt es schon seit Hunderten von Jahren. Und die war immer Handwerk und die kann man heute auch mit Maschinen machen. Man braucht halt nur sich die Zeit dafür nehmen dann.
Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du so viel darüber weißt und dich so intensiv damit auseinandergesetzt hast? Du bist ja eigentlich Designer.
Ich hatte einfach Hunger. Nein, ich bin einfach neugierig und ich habe irgendwann gemerkt, in diesem Thema steckt so viel drin, dieses Essen und Ernährung, wo kommt das her, wer baut das an, wer stellt das her, und ich finde das so faszinierend. Und als Designer oder Künstler suchst du dir ja eigentlich immer ein Thema, worum du dich irgendwie drehst oder irgendwas macht dich an, und dann sagst du, okay, da muss ich loslegen. Und ich habe in der Schule damals schon irgendwie Plakate aufgehangen, weil mich Menschenrechte gestört haben oder irgendwelche Kriege ausgebrochen sind. Kosovo-Krieg war damals ein Thema, Irakkrieg. Mhm. Und ich habe gemerkt, okay, das kann ich. Und ich habe beim Essen gemerkt, das ist das nächste Thema, wo ich merke, dass auf den ersten Blick denkst du so, naja, Essen halt satt werden. Und dann merkst du, okay, Politik ist da drin, wo komme ich her ist da drin, Identität ist da drin, Ungerechtigkeit, Menschenrechte, all diese Themen sind in diesem Thema drin. Und dann habe ich gesagt, okay, da gehe ich jetzt voll rein. Und um eben wirksam zu sein als Aktivist oder als Designer oder was auch immer, Autor, brauche ich ein Thema und ich muss mich da auch eingraben. Ich hasse es einfach oberflächlich irgendwas von mir zu geben. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, dann grabe ich mich da mal ein. Und dann ist es losgegangen vor 10, 12 Jahren, so intensiv, ja.
Und bist du heute, wenn du jetzt was auf eine Visitenkarte schreiben müsstest oder so, bist du dann jetzt eher Künstler oder Aktivist oder Lobbyist oder Schriftsteller?
Alles.
Oder?
Ich schreibe immer drauf eigentlich, ich würde, wenn ich was draufschreiben würde, würde ich gerne Brückenbauer draufschreiben. Mhm. Also das sind ja auch teilweise so Berufsbezeichnungen, die man dann irgendwie kriegt. Also Food-Aktivist habe ich mich nie selbst genannt, kommst ja gar nicht auf die Idee. Künstler wäre ich auch schwierig. Man bezeichnet sich selbst nicht als Künstler manchmal. Also es ist schwierig. Aber das sind meistens so Titel, die du draufkriegst, weil Leute sagen, ja, der ist ein Künstler oder der ist ein Food-Aktivist. Food-Aktivist meistens, weil gibt's keine Schublade für, macht irgendwas mit Essen.
Ja, man hat schon eine Vorstellung davon, was du dann machst. Ne? Also dich irgendwie, wie du es gerade beschrieben hast, also ich finde Food-Aktivist eigentlich ganz gut, vor allem nachdem ich dein oder euer neues Buch gelesen habe. Du hast zusammen mit einem Co-Autoren gerade ein Buch geschrieben, das handelt ja von der Zukunft der Lebensmittelindustrie oder unserer Ernährung und ihr seid so durch ganz verschiedene Stationen gegangen, also wirklich Produktion, Einkauf, Konsum, dann auch Restaurant und so. Und ich würde total gern mal anhand von ein paar von diesen Orten mit dir darüber sprechen, was wir zu erwarten haben als KonsumentInnen in Zukunft.
Okay.
Es passt ja auch, weil wir sind jetzt hier in deiner Küche und ich war gerade schon ganz überrascht, weil es sieht nicht so futuristisch hier aus, wie ich es nach diesem Buch, das ich sehr aufmerksam gelesen habe, erwartet hätte. Warum denn nicht? Also vielleicht kannst du auch mal selber beschreiben, wie deine Küche aussieht.
Ja, erstmal hängt hier extrem viel altes Zeug rum. Ich stehe total auf Gusspfannen, auf Kupferpfännchen, die ich mir auf irgendwelchen Second-Hand-Märkten zusammengeklaut habe. Übrigens von Leuten, die oft wegschmeißen, weil sie denken, die Teflon-beschichtete moderne Weltraumpfanne bringt's mehr, die aber nach 2 Jahren irgendwie auch den Geist aufgibt. Da ist Kupfer, das seit hunderten von Jahren funktioniert, besser. Also da stehe ich schon auf sehr solide Sachen. Aber du siehst hier auch ein kleines Smartphone, was irgendwie dazu da ist, mal ein Rezept nachzuschlagen. Ich habe ganz viele Kochbücher, aber auch die werden manchmal abgeglichen. Und naja, also wenn irgendwie ein paar Eier fehlen und eine Gurke und eine Tomate, dann kannst du die auch schnell über online bestellen. Also ich glaube, diese Zukunft, die wir uns teilweise so technisiert vorstellen, wo alles irgendwie aus Robotern besteht, die ist eher so schleichend. Also das kommt eher so reingedrieselt. Und ist gar nicht so, bam, da steht jetzt irgendwie der Roboter und der kocht jetzt,
ja, oder
für uns.
Zumindest mal dieser futuristische Ofen, von dem ich gelesen habe. Ich dachte, dass du, wenn du da recherchierst, dass du dir den dann auch zulegst, der dir irgendwie den Kuchen quasi alleine backt und dann die Zutaten direkt online bestellt und dann steht der, solche Szenarien gibt's ja, die ihr da beschrieben habt.
Ja, also wir, also mein Co-Autor Olaf Deininger und ich, der ist ein, ja, etwas älterer Journalist, mit dem habe ich das untersucht und wir haben uns viel auf eben so neuen Messen auch rumgetrieben, die ganz viel über diese Verbindung von Lebensmitteln und Technologie gesprochen haben und unter anderem halt auch Leute getroffen, die vorher bei Apple gearbeitet haben und am iPhone und iPod rumgedoktert haben und dann irgendwie einen Ofen sich ausdenken oder irgendeine schlaue Mikrowelle und so. Ich muss sagen, ich bin eher so ein Handwerker beim Kochen und koche gar nicht mit diesen neuen Sachen, wobei ich glaube auch, meine Welt irgendwie von Digitalität durchdrungen ist oder durchdrungen war und ich auch durch das Buch gemerkt habe, okay, da muss ich auch irgendwo gucken, wo ich eine Grenze ziehe. Bei den Öfen zum Beispiel, da gibt's ja ganz viele tolle neue Möglichkeiten, die zu vernetzen mit deinem Smartphone, dass der Ofen dann genau weiß, wann er vorheizen muss, wann er sozusagen diesen Kuchen hat. Es gibt Sachen, die erkennen die Pizza, die du reinschiebst. Es gibt
Mixer. Oder alleine, wenn ich mir gerade schon vorstelle, dass ich den vorheizen könnte, wenn ich so, während ich von der Arbeit komme, ne, also in nicht-pandemischen Zeiten jetzt, das fände ich schon so praktisch, weil ganz, also ich, du, das hier sieht aus und du wirkst auch wie jemand, der halt sehr, sehr regelmäßig kocht und ich muss gestehen, ich schaffe das nicht mehr oft. Also ich bin schon froh, wenn ich 2-3 Mal die Woche richtig schön mir selber was Anständiges gekocht habe, was nicht nur die schnelle Nudel mit einer Soße ist oder so. Deswegen kann ich mir zum Beispiel das gut vorstellen, dass ich irgendwann mit einer App mal kurz steuere und sage, oh, wenn jetzt der Ofen schon vorgewärmt wäre, dann wäre ein Schritt
dann
genommen und dann hätte ich schon 20 Minuten gespart, die ich oft hungrig nach Hause komme und denke, jetzt will ich schnell was haben, sammle ich mir nicht einfach noch auf dem Weg was ein. So. Ich frage mich gerade, oder vielleicht kannst du mal erzählen, wie könnte meine Küche in 10, 20 Jahren aussehen und wird es dafür sorgen, dass man mehr oder weniger kocht?
Nee, ich glaube, die ganzen Sachen, die vorher vielleicht dazu geführt haben, wie du sagst, dass du nicht gekocht hast, weil du dir Zeit sparen wolltest. Also ich habe zum Beispiel ein Gerät, das ist so ein Sous-Vide-Garer, muss man glaube ich erklären, das ist so Niedrigtemperatur, da schwimmen so, kennen vielleicht einige aus der Gastronomie, da schwimmt dann so ein Stück Fleisch oder eben auch Gemüse eingetütet in so einem Wasserbad und das für mehrere Stunden, kocht halt nicht bei 100 Grad, sondern bei 65 oder so.
Hat jetzt nicht jeder zu Hause. So.
Aber es gibt dieses Gerät immer mehr und also so ein Steak-Thermometer, wo du irgendwie was in Braten stecken kannst, das habe ich auch schon Weihnachten verwendet, wo ich bei meiner Familie gekocht habe, meine Oma, sage ich schon, oh Gott, Meine Mutter hat gar nicht so einen smarten Ofen, aber ich habe dann dieses Steak-Thermometer mitgebracht, das ich dann umfunktioniert habe zum Brandthermometer sozusagen und habe das dann reingesteckt. Wir sind in die Kirche gegangen und ich wusste halt, wie warm der Braten ist so ungefähr, weil es eben mit meinem Smartphone vernetzt ist. Also das kann dir auch ein bisschen Sicherheit geben oder eben Geräte auch wieder an- und ausschalten. Ich glaube, in Zukunft werden wir erleben, dass es halt wie bei unseren anderen technischen Geräten so eine Vernetzung geben wird. Also dass auf einmal ja das Smartphone mit dem Backofen funktioniert, so wie das Smartphone heute schon mit deiner Lautsprecheranlage funktioniert oder mit deiner Türklingel oder mit deinem Fahrrad, weil es das Schloss aufmachen kann oder weiß, wo dein Fahrrad ist. Das können ja die Modernen auch. Also dass das immer mehr vernetzt wird und dass sich da sozusagen so eine Art ja so ein Netzwerk bildet, was es dir einfacher macht, denke ich auch im positiven Sinne an Produkte ranzukommen. Also, dass du auch vielleicht einen Alert kriegst auf dein Telefon und sagst, so hier, weiß ich nicht, Pastinaken sind reif oder Möhren sind fertig auf dem Acker, ja. Mhm. Und dann kriegst du es halt direkt geliefert. Musst nicht mehr in Supermarkt und gucken, was es da so gibt. Oder dir wird die Möglichkeit gegeben, so ein Rezept, was du irgendwo online gefunden hast, sofort die Zutaten zu bestellen und auch in der Qualität, wie du sie haben möchtest, vielleicht auch zu einem günstigeren Preis. Also da wird es viel Vernetzung geben und ich glaube, das wird vielleicht dazu führen, dass wir uns auf andere Sachen konzentrieren können. Ich glaube nur nicht, dass wir komplett auf Kochen verzichten, weil das halt auch einfach zu sehr mit uns Menschen zu tun hat und auch zu viel Spaß macht. Aber ich glaube, das wird sich alles mehr vernetzen. Das ist, glaube ich, das, was in Zukunft stattfinden wird. Und das wird eben nicht der Roboter sein, den wir uns jetzt reinstellen, weil das Zeug ja auch gerade noch wahnsinnig teuer ist. Aber stell dir mal vor, wie die ersten Telefone aussahen, die mobil umhergetragen wurden. Mhm. Das hatten auch damals nur fette Manager in ihren Autos, Autotelefone. Und dann war das so ein Koffer, den man rumgetragen hat. Da hätte auch keiner gedacht, das hat jeder in der Hosentasche. Und ich glaube, diese kleinen Sachen, die werden immer günstiger. Sensoren, kleine Helferlein. Ja, und dann gibt's ja natürlich die Schattenseite. Also das haben mein Co-Autor und ich auch rausgefunden, dass es da natürlich auch die Möglichkeit gibt, dass du dann wieder abhängig wirst, ne? Weil du halt in Kreisläufe gerätst, die eben nicht auf Regionalität, Saisonalität, Nachhaltigkeit Wert legen, sondern eher darauf gucken, dass sie dir irgendwelche Produkte auf deinen Küchenmixer schieben, dass du die auf jeden Fall bestellst.
Oh,
Oder halt denk an die ganzen Lieferboten und Botinnen, die jetzt irgendwie mit dem Fahrrad hier durch die Gegend cruisen. Also was haben die dann davon? Also da gibt's auch viele Sachen, das ist nicht so utopisch und nicht so schön.
Voll schade, weil als ich dir jetzt gerade zugehört habe, habe ich gedacht, boah, ja, das wäre irgendwie, also alleine dieses Wissen um, was hat gerade Saison, ne, das ist was, klar, ich könnte es mir proaktiv angucken. Warum mache ich das so selten, frage ich mich jetzt gerade direkt. Aber wie cool, wenn ich eine quasi eine Küche hätte, die das mit mir denkt oder die, ne, die eine leichte Art der Kommunikation hat, mit von der ich dann auch noch lernen kann. Und jetzt habe ich mir gerade vorgestellt, dass das im Kleinen ja auch geht. Also ich kenne Leute, ich nenne jetzt hier keine Marken, aber es gibt ja diese vernetzten Küchenmaschinen, die quasi dich Schritt für Schritt mit einem Bildschirm auch durch die Rezepte leiten, die du mit ihnen herstellen kannst. Und dadurch, glaube ich, wird man ja auch erstmal eine bessere Köchin. So, ne, dass man so quasi am Rezept lernt, ach guck mal, so kann man das auch machen, dann improvisiere ich das doch beim übernächsten Mal selber. Das finde ich eigentlich total reizvoll. Aber wenn du jetzt sagst, ja gleichzeitig, ne, wer weiß, das gibt ja schon diese Entwicklung, dass irgendwie Amazon sich einen ganzen Supermarkt gekauft oder eine Supermarktkette in den USA gekauft hat. Das fand ich auch beim Lesen dieses Buches so faszinierend, wie schnell das alles so auf so einer globalen Ebene so abdriftet in, oh Gott, also einerseits, aber andererseits.
Ja, und wir kennen das ja von Facebook und solchen Geschichten, wo wir auch merken, okay, auf der einen Seite einen alten Schulfreund kennengelernt, auf der anderen Seite, hoppla, wo kommt die AfD-Werbung her? Mhm. Also das kennen wir da auch schon von. Und ich habe mir am Anfang von der Recherche auch überlegt, wenn das beim Essen passiert, na dann gut Nacht. Also diese ganzen Themen, die ich ja auch über die letzten Jahrzehnte eigentlich beackert habe, Nachhaltigkeit, wissen, wo es herkommt, weniger Zusatzstoffe, mehr Handwerk, echten Kontakt zu den Produzenten, faire Arbeitsbedingungen. Da steckt auch alles in der Technologie drin. Und es ist immer so und so, zweischneidiges Schwert. Technologie ist ein Werkzeug. Mir fällt noch eine App ein, die ich auch total spannend fand, war ein junger Gründer in Kopenhagen, heißt sogar so wie ich, Hase mit Nachnamen, sogar mit 2 A. Und der hat eine App gemacht, die quasi dir mit einer künstlichen Intelligenz, also einem selbstlernenden Algorithmus, Rezepte vorschlägt aus Sachen, die du reingibst. Also wenn du noch eine olle Möhre hast, einen halben Salat und einen Becher Schmand oder
also
so.
Also eine Resteverwertung.
Genau, dann sagt dir das Ding nicht, hier ist das Rezept, wo die 3 Rezeptzutaten drin sind, sondern schlägt dir mehrere Varianten vor. Und dann kannst du noch sagen, ich will, dass es ein bisschen mehr knuspert, ich mag gerne fruchtig und scharf. Und dann kannst du das wie so ein Rad einstellen. Ja. Und der hat sogar eine Erkennung, dass du das Smartphone über den Tisch hältst und der erkennt sogar, was du auf dem Tisch hast. So, und vernetzt das wieder mit Überhängen im Handel. Das heißt, wenn im Supermarkt um die Ecke gerade eine Palette Butter irgendwie reduziert werden muss, weil es irgendwie lange nicht mehr haltbar ist, kriegst du die zu einem günstigeren Preis und auch nur angezeigt, wenn das zu dem Rezept passt. Ich meine, wie cool ist das? Ich habe früher Protestaktionen zu mehr Kochen gemacht, damit die Lebensmittelverschwendung aufhört. Und das ist ja dann technologisches Hilfsmittel, was ja jeder benutzen kann und was dich auch an Kochen ranführt, was nicht dieses Rezept gebunden ist. So, ich brauche 30 Gramm Ingwer, sonst kann ich nicht kochen. Ja. Sondern du legst einfach mal los und wenn es ein bisschen knuspriger sein wird, schlägt er dir irgendwie Cashewnüsse vor, die du noch anröstest und dann hast du gleich Lust mit dem, was du hast, zu kochen.
Dafür müsste ich allerdings auch schon wieder losziehen. Also ich frage mich, ne, jetzt gerade stelle ich mir direkt vor, das klingt nach einer mega guten und hilfreichen Anwendung und in dem Moment, wo es eine der großen Supermarktketten kauft, wird er mir natürlich nur noch vorschlagen, Blub. Die Cashews oder die Butter von Laden XY zu kaufen. Und dann passiert genau das, was du, glaube ich, gerade meintest, dass man so gefangen ist in einem, in einem kommerziellen Zirkel.
So ein Bubble, genau. Ja. So ein bisschen wie mit einem Mobilfunkvertrag, wo du auch nicht rauskommst, weil du merkst so, oh, wenn ich die Mobilfunknummer nicht mitnehmen kann, ja, dann wird's schwierig. Oder irgendwie deine ganzen Playlists, die du über irgendeine Musik-App drauf hast, dass du die dann nicht mitnehmen kannst in eine andere App. Also deswegen glauben wir auch als Autoren, musst du dich eigentlich auch damit auseinandersetzen, wo landen diese ganzen Daten, die sich jetzt rund ums Essen sammeln. Ne? Also wer weiß alles, was du so isst und macht dir aufgrund dessen Vorschläge. Ist genauso ein bisschen wie wenn du auf zu viele Likes bei vielleicht rechten Bloggern klickst und auf einmal bist du in so einer rechtsradikalen Blase gefangen.
Mhm. Oder trudelst in so ein
Rabbit Hole rein. Geht's ja beim Essen genauso. Dann auf einmal schlägt der Algorithmus dir die ganze Zeit irgendwelche Diäten vor und dann landest du radadifatz in irgendeiner Essstörung, obwohl du das gar nicht wolltest. Also da müssen wir, glaube ich, schon aufpassen. Aber generell besteht auch die Möglichkeit, dass es gut wird. Das Problem, glaube ich, dass der Vernetzung ist auch noch ein anderes, dass nicht nur Lebensmittelhändler und Lebensmittelmarken versuchen, an die Daten ranzukommen, die wir so erzeugen rund ums Essen, sondern natürlich, das geht bis zum Acker, weil du bist natürlich dann schlau, wenn du die Daten wenn du weißt, wie viele Möhren gebraucht werden, bis runter zum Acker hast und weißt, wie viele Möhren auch gerade angebaut werden. Und diese Kreise schließen sich gerade. Das war für mich so am spookiesten, weil die großen Tech-Konzerne mittlerweile die einzigen sind, die diese ganzen Daten verarbeiten und auch verarbeiten können überhaupt, weil es gar keine öffentlichen europäischen Datencenter gibt, wo wir irgendwie Daten noch speichern können, weil wir abhängig sind von diesen Giganten und das hat mir so ein bisschen Sorge gemacht, nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich gewaltige Sorgen, weil die Politik da auch zu wenig drauf guckt, dass wir uns überlegen, wie wir so eine digitale Infrastruktur auch fürs Essen aufbauen können, die eben da hilft, dass wir weniger wegschmeißen, dass wir weniger Dünger ausbringen, dass wir weniger Pestizide oder Pflanzenschutzmittel brauchen, dass Bio besser wird, weil die Daten irgendwie besser sind, dass Roboter vielleicht fahren können, die nicht so viel Energie brauchen wie so ein fetter Trecker mit Dieselantrieb und so. Aber dafür muss man das, glaube ich, auch im öffentlichen Raum halten, weil Essen geht uns alle an. Ist ja dann ein bisschen blöd, wenn alles vom Acker bis zum Teller einem Großen gesteuert wird und der weiß, was wir so mögen und es dann dementsprechend auch vorschlägt.
Mhm. Apropos vom Acker bis zum Teller, dann kommen wir nämlich in den nächsten Raum sozusagen, nämlich den Supermarkt. Gehen wir da überhaupt noch hin in 10, 20 Jahren?
Ich finde das immer noch geil. Wenn ihr Online-Shopping, gibt es ja oben dieses Symbol für den Warenkorb.
Ja, stimmt.
Und dieser komische Blechkiste, die wir immer noch durch diesen Supermarkt fahren. Ja. Und ich habe immer gedacht, was ist denn damit eigentlich passiert in den letzten Jahren?
Bei jedem Online-Handel heißt es noch so, ne?
Genau. Und wer kauft noch mit dem Korb ein? Und wenn du dann, wie anachronistisch ist, dass wir immer noch mit so Metallwagen durch so Gänge fahren und da Sachen reintun. Und dieses Ding hat noch nicht mal irgendwie einen Halter für Smartphone, glaube ich. Ich war letztens im Discounter, da hat es irgendwie jetzt einen Halter für ein Getränk, wo ich mir gedacht habe, wer braucht das denn? Also wenn, dann brauche ich da eigentlich so ein Aufladegerät, wo ich mein, Smartphone reinklicken kann, damit ich das Rezept, was ich kochen will, im Supermarkt dabei habe.
Den Einkaufszettel, den habe ich auch immer in der App drin.
Ja, und den gibt's aber, es gibt so eine Halterung noch nicht mal in diesem Metallwagen, aber das ist immer noch so die Realität und ich glaube, der Supermarkt wird sich radikal ändern. Ich glaube, der Supermarkt ist auch ganz klar eine Erfindung von der Industrialisierung, ja, so nach dem Zweiten Weltkrieg kam das irgendwie und ich glaube, da sind wir jetzt auch auf dem Sprung, dass sich das einfach ganz radikal verändern wird und diese Orte, die wir da auch haben, ich meine, wie blödsinnig ist das, bei Musik gibt's das nicht mehr, bei Videos gibt es das nicht mehr, dass wir irgendwelche Räume aufsuchen, wo wir so durchlaufen und irgendwie so Grundbedarf einsammeln müssen. Weil ich glaube schon, dass es solche Orte geben wird, wo wir Essen erleben, also wo wir hingehen können und dann kannst du da irgendwie was probieren und mal jemandem über die Schulter gucken, wie er ein Brot backt oder sowas und neue Produkte kennenlernen, aber halt so dieses für irgendwie so Grundbedarfssachen da jeden Tag hinrennen und dann das in so einem Metallwagen tun, ich glaube, das wird sich radikal verändern und eben genau durch Technologie.
Und also, wie? Also wie kaufe ich in 15 Jahren ein?
Na, ich war in New York in diesem Amazon Go-Laden und war erstmal total überrascht, wie viel gesundes Zeugs da gibt. Also wirklich so frisches Zeug, weil die natürlich genau wussten, auch was da so weggenommen wird. Amazon Go ist für alle, die uns hören, so ein Supermarkt, wo ganz viele Kameras an der Decke hängen, die überwachen quasi alles. Und du gehst
aber es ist immer noch ein begehbarer Laden.
Genau.
Es ist nicht so der Online-Warenkorb sozusagen.
Genau, du gehst da halt rein, greifst dir was, gehst wieder raus, musst aber nicht bezahlen, musst dich auch nicht abmelden, sondern du kriegst dann nach 30 Sekunden, wenn du rausgehst, kriegst du deinen Kassenzettel aufs Telefon geschickt und sagt, Henrik, danke für deinen Einkauf, du warst jetzt 15 Minuten bei Amazon einkaufen, so ungefähr. Und es gibt in diesem Laden...
Und sie wissen, was du gekauft hast, weil sie dich überwachen mit diesen Kameras.
Oder? Genau, weil sie getrackt haben sozusagen. Und ich glaube, solche Orte, die halt so schnell funktionieren, die werden schneller. Kassiererinnen werden verschwinden. In dieser Welt ist es halt eben die Frage, du kannst die Läden kleiner machen, weil die Leute halt auch nicht mehr alles online alles vor Ort kaufen werden. Ich glaube, der Handel muss, der Supermarkt braucht eine neue Daseinsberechtigung. Warum ist denn der da und warum soll ich denn da hingehen und einkaufen? Also das muss für unsere Generation, glaube ich, viel mehr Entertainment sein. Ich glaube, weil die ganzen grundlegenden Sachen werden wir uns, glaube ich, eher per Lieferservice kommen lassen, beziehungsweise da andere Wege für finden, dass das auch per Abo funktioniert oder dass es automatisch kommt, dass die Waschmaschine irgendwann meldet. So, ich glaube, da sind wir langsam auf dem Weg hin, dass das automatisch funktioniert. Und ehrlich gesagt, für so Sachen, die ich immer wieder kaufe, da würde ich mich echt fast freuen, wenn es dann immer automatisch kommen würde. Also zum Beispiel solche Sachen wie Olivenöl und so, die bestelle ich auch viel online bei einem Bauernhof in der Toskana. So. Und wenn das automatisch funktionieren würde
das
und ich noch so ein
quasi nachbestellt, weil du es eh alle 3 Monate neu brauchst,
genau,
oder so.
Und trotzdem halt in den Zyklen irgendwie auch vielleicht eine Einladung kommt, so hey, hast du mal Lust, unser neues Olivenöl zu probieren, ein anderes, was du sonst nicht kennst, dann komm bitte da und dahin. Aber jedes Mal deswegen loszufahren und eben mit diesem Metallkorb und so weiter, haben wir schon drüber gesprochen, loszufahren, ich glaube, das wird der Vergangenheit angehören. Und da merkst du halt auch schon wieder, ne, es kann total angenehm werden, weil halt viele Sachen von außen in deine Wohnung kommen. Geh jetzt auch davon aus, dass du direkt beim Bauern bestellen kannst. Also wir haben uns im Rahmen der Recherche auch Wochenmärkte angeguckt, die anders funktionieren. Also da gibt's so ein Modell, wo du quasi online vorbestellst, was du kaufen möchtest auf dem Wochenmarkt. Weil ein Bauer, wenn der irgendwie morgens Salat erntet im Sommer und dann nur die Hälfte verkauft, kannst du es danach komplett auf den Kompost schmeißen, weil das verwelkt ist. Ja. Und wenn du aber sagst, okay, es kommen nur Leute auf den Wochenmarkt, die vorbestellt haben, dann weißt du, ich brauche heute 25 Salatköpfe, weil die gehen weg. Ich nehme vielleicht 30 mit, aber dann am Ende musst du nur 5 wegschmeißen. Das heißt, da gibt es auch neue Modelle, wo ich sozusagen online vorbestelle, mir es dann offline abhole. Also solche Twitter-Modelle wird es auch geben. Und in dem Falle hast du dann wirklich eine direkte Verbindung zu deinem Produzenten, zu den Bauern um die Ecke. Also dieses regional, saisonal sich ernähren wird dann auch einfacher, weil du halt auch vorher dir überlegen kannst, okay, was kriege ich denn heute auf dem Wochenmarkt und fährst nicht mehr hin und kriegst irgendwas, weil du dich vielleicht nicht mit Saisonalität auskennst.
Und weil er mir, also die Bäuerin in der Umgebung ist mir dann ja, oder ne, das ist ja zum Beispiel hier in der Großstadt dann doch verhältnismäßig weit weg oder aufwendig, dort hinzukommen. Aber wenn ich mir das gerade vorstelle, sind die mir natürlich online mit ihrer Website genauso nah wie der Lebensmitteldiscounter. Gleichzeitig werde ich ehrlich gesagt gerade so ein bisschen nostalgisch. Also dieses Beispiel mit dem Videoverleih hat mich gerade richtig kalt erwischt, weil ich denke, ja stimmt, das gab's noch, als ich klein war vor 20 Jahren, aber jetzt
aber guck
gar
doch,
nicht mehr.
Das
wird auch mit Supermärkten passieren?
Ich glaube schon. Und überleg mal den Videoverleih, den du heute noch besuchen würdest. Würdest du für einen Film, den du sowieso ganz schnell online kriegst, weil den alle gerade gucken, würdest du deswegen in eine Videothek gehen? Genau.
Ja.
Oder gehst du in eine Videothek, gibt's hier auch um die Ecke, die haben eher so freakige Filme und da arbeitet auch ein Typ, der irgendwie so Arthouse oder irgendwie so besondere Filmverleihe hat, die du vielleicht gar nicht online findest. Oder du gehst dahin und sagst, ey, ich habe doch letzte Woche, habe ich das und das geguckt, hast du mal einen Vorschlag für das und das? Dann schnackst du mit dem eine halbe Stunde und dann empfiehlt er dir 3 Filme, die nehme ich mit. Also die Videothek existiert auch noch, auch hier irgendwie im Kiez, aber das sind eher so kleinere, sehr persönliche Modelle von, wo auch, wie du merkst, Beratung eine große Rolle spielt. Und ich glaube, das kann auch eine Zukunft für den Lebensmittelhandel sein, insofern, dass die Leute halt nicht mehr Regale einräumen und irgendwie so riesen Lagerhallen machen, wo wir mit Metallwagen durchfahren.
40.000 verschiedene Produkte.
Ja, yeah. Sondern wo vielleicht eher Orte entstehen, wo wir neue Käse probieren oder wo jemand sagt, hey, ich will Vegetarier werden oder ich will weniger Fleisch essen, was gibt's denn noch? Oder ich will gutes Fleisch essen, was kann ich denn noch aus dem Tier machen, außer Steak? Dass wir dann Orte haben, wo wir quasi beraten werden. Du merkst aber schon, dass es dann ein Problem für den Händler ist, der kann ja nicht die ganzen Leute schulen und beraten und am Ende verdient er an den nichts, weil sie es online bei irgendwem anders bestellen. Also da merkst du auch, musst du deine Kunden eigentlich auch irgendwie einfangen und irgendwie in so einem System halten. Und das ist dann eine andere Sorge, die ich habe, dass es dann so eine Clubmitgliedschaft wird.
Ja, und es klingt eh ziemlich exklusiv.
Ja, eben.
Und ne, das klingt so wie das die High-End-Spitze des Supermarkt-Eisbergs sozusagen, aber was ist mit der breiten Masse, die sich auch das ja nicht leisten kann, sei es, weil es dann teurer wird, ne, weil das so ausgewählte Produkte sind oder auch, weil das wieder zeitintensiv ist, dann jeder Butter, jedem Olivenöl so hinterher zu rennen, um sich die Geschichte dazu anzuhören oder so.
Da sind wir wieder eigentlich am Anfang. Das war nämlich meine größte Sorge, oder haben wir beide gesehen als Autoren, als wir diese Apps mal an uns angeguckt haben. Viele davon, zum Beispiel eine in Berlin, die super schnell dir Sachen aus dem Supermarkt nach Hause bringt, die ist komplett auf Englisch. Mhm. Da musst du wissen, was Pantry heißt. Also mein Vater, der ist Englischlehrer, der wüsste das, Speisekammer, ja. Aber wenn du halt nicht diese englische Bildung hast und Pantry kennt jetzt auch keiner, der vielleicht irgendwie gut Englisch kann, da merkst du schon, das ist für eine gewisse Schicht, die halt schon international ist, die auch irgendwie wortgewandt ist. Und natürlich musst du erstmal auf die Idee kommen, in so einem Telefon nach guten Produkten zu suchen. Das ist eben auch so ein Ding, da merke ich, ja, die Digitalisierung schafft eben auch, kann auch dazu führen, dass wir breitere Gräben haben, weil es gewissere Geschichten gibt, die einfach gar nicht den Zugang haben, vielleicht kein Smartphone haben, was in der Version von. Und diese Apps brauchen alle eine Mitgliedschaft. Also ich habe eben von diesem Amazon-Laden gesprochen. Da ist mir dann auch danach eingefallen, ja, wäre ich jetzt nicht Amazon-Mitglied, dann dürfte ich da gar nicht rein. Also da wäre die Tür zu, weil du darfst da natürlich nur rein, wenn die wissen, das ist gerade der Amazon-Kunde mit dem Amazon-Konto.
Der auch das schon heißt, regelmäßig zahlt.
Kauft, und, genau. Ja. Und als Amazon-Prime-Mitglied kriegst du halt Vergünstigungen. Und da müssen wir uns halt überlegen, wie sieht so eine Gesellschaft aus? Weil in den Supermarkt kann momentan noch jeder reingehen. Ja. Und in solche Clubs vielleicht dann eher nicht. Also das ist halt wirklich dann eine Frage. Also wer hat Zugang und wer hat keinen Zugang?
Mir ist auch aufgefallen, ihr habt ja mit ganz vielen verschiedenen TrendforscherInnen, Leuten aus der Industrie und so weiter, Entwicklern, Start-upern, dann aber auch aus den großen Unternehmen gesprochen. Und die haben gesagt, dass eigentlich die großen drei Trends oder Bedürfnisse sich weltweit ähnlich entwickeln. Das sind Gesundheit und Nachhaltigkeit und Convenience. Und da habe ich mich gefragt, das geht doch eigentlich nicht zusammen, oder? Alles drei. Also wenn man es einerseits gerne alles schnell und stets verfügbar haben will und dann aber auch immer gesund und nachhaltig und ist es dann am Ende, überwiegt dann nicht die Convenience? Also wird die nicht immer gewinnen, wenn es um einen Massenmarkt geht, wie die Lebensmittelindustrie es ist?
Ja, Convenience ist ja im heutigen Begriffs Verwendung ist das ja eher so ein Fertiggericht, was easy funktioniert. Aber auch da wird es ja besser. Also auch da muss ich jetzt der Industrie mal, muss mal eine Lanze brechen und sagen, auch da wird es ja besser. Die haben ja auch gemerkt, die Leute haben ein größeres Interesse an Fertigprodukten, die nicht voll sind mit irgendwelchem Scheiß, Konservierungsstoffen und so weiter. Und Omas eingemachter, weiß ich nicht, Spargel oder die Erbsen, die sie aus dem Keller holt, das waren ja auch Konserven, also Fertiggerichte, war ja auch convenient, ja. Aber da war halt nicht so viel Scheiß drin, da war irgendwie Salz drin und ein bisschen Essig oder irgendwie sowas. Also will sagen, da verändert sich auch viel und Convenience heißt ja erstmal, dass es einfach erreichbar ist. Ich glaube, dass wir immer Wege suchen, die irgendwie das Ganze eher handelbar machen und Technologie kann da eine große Hilfe sein. Und für mich steckt da auch so ein bisschen so, naja, dieses Zweischneidige. Wir wollen alle irgendwie nachhaltiger werden, wir wollen alle essen, dass es irgendwie leckerer wird und möglichst irgendwie dann auch noch von jemandem, den wir kennen und so. Aber das soll alles nicht viel Zeit in Anspruch nehmen.
Und nicht so viel kosten.
Ja, und nicht so viel kosten. Ja, aber wo ich immer denke, ja, also was ist dir dann was wert? Also ich fahre zum Beispiel kein Auto, das gebe ich lieber für mehr Essen aus. Also immer die Frage, was ist dir was wert? Das kann ich auch keinem vorschreiben, will ich auch gar nicht. Oder irgendwie sagen, du bist deswegen schlechter, weil du andere Schwerpunkte setzt. Aber ich glaube, man muss sich auch klar machen, das kriegen wir nicht für einen Nulltarif, das müssen wir schon irgendwie, das muss einem wichtig sein. Und wenn dir gutes Essen wichtig ist, dann verbrauchst du mehr Zeit. Meistens ist es mehr Zeit und nicht mehr Geld, sondern einfach mehr Zeit. Und du musst da ja natürlich auch ein bisschen dich reingraben und dir das alles angucken. Ich glaube, dass Technologie deine Hilfe ist. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich regionale Bauern gesucht habe, als es eben noch nicht die Möglichkeit gab, ganz viele Foodblogs zu durchsuchen und irgendwie auch, wo Google noch nicht die Funktion hatte, Hofläden zu finden oder es dieses Hofladennetzwerk gab oder was auch immer.
Bist du mit dem Fahrrad übers Land gefahren oder hast du das Telefonbuch aufgeschlagen?
Das war Word of Mouth, nennt man das, glaube ich, ne? Mundpropaganda, genau. Und dann schickt dich, es ist auch immer noch schön, ich kenne viele vielleicht aus dem Urlaub, du fährst irgendwo in unbekanntes Land und dann fragst du den, wo können wir jetzt noch ein Brot kaufen? Dann sagen die, ja, fahrt da mal rum. Mhm. Ich glaube, diese gesunde Mischung ist das, was wir auch, glaube ich, bei anderen Medien lernen. Also wo wir sagen, okay, Freunde finde ich nicht nur online, sondern die finde ich vielleicht auch zufällig auf der Straße oder irgendwo bei irgendeinem Event. Aber mir kann das Telefon helfen, mit denen in Kontakt zu bleiben, vielleicht auch über Ländergrenzen hinweg, über Lockdown-Situationen hinweg. So. Und eine gesunde Mischung, die macht es, glaube ich, genauso wie beim Essen. Und uns geht es mit dem Buch ja auch nicht darum, irgendwas zu verteufeln oder zu sagen, das wird jetzt irgendwie der Heilsbringer schlechthin, irgendwie der Roboter in der Küche. Aber die gesunde Mischung, die müssen wir hinkriegen. Und das kriegen wir nur hin, wenn wir da wirklich hingucken, uns damit beschäftigen und das ausprobieren, aber gleichzeitig auch kritisch sind und sagen, okay, ist das jetzt die Wahrheit, die mir die App sagt? Also gibt ja auch so Diät-Apps oder irgendwie so, sagen so, das ist gesund, das passt zu dir. Dann würde ich immer fragen, ja, wie viel weiß die App über mich und stimmt das wirklich? Und also da kritisch zu sein, ich glaube, das ist extrem wichtig.
Eine App-Gattung, sage ich jetzt mal, die, glaube ich, gerade noch relativ unkritisch, aber immer mehr benutzt wird, sind Apps von Lieferdiensten. Gerade letztes Jahr durch die Pandemie haben die noch mal einen unglaublichen Aufschwung erfahren. Bestellst du auch manchmal was über eine App?
Bei den Lieferdiensten rund ums Essen, da hat die Recherche auch so viel eingeholt, wo ich gemerkt habe, ich habe hier aus dem Fenster geguckt. Ich muss dir vorstellen, ich habe da gesessen und geschrieben, habe auch ganz viel mein Telefon und so ausgemacht, die ganzen Online-Kanäle. Ich musste auch ganz viel lesen, ich habe ganz viele Bücher noch dazu gelesen. Und da habe ich mal aus dem Fenster geguckt und es kam über den Tag im Lockdown so, kommen hier 15 Boten rein. Und ich gedacht habe, 15. Ich habe dann irgendwann mitgezählt und habe mal geguckt, habe so Stricklisten geführt,
wer ist orange, wer ist blau. Also alle großen Kastenrucksäcken, genau. Die irgendwie Mittagessen, Abendessen vorbeibringen oder so.
Der Restaurant-Tunist da, genau, hinten drauf, ja. Und habe auch gemerkt, okay, krass. Und ich habe, das war ein paradoxes Gefühl, weil wir haben über diese Leute geschrieben und gleichzeitig habe ich gelesen über Streiks, Proteste weltweit, ja, nicht nur in Deutschland, USA, China, Indien, die einfach protestiert haben wegen den schlechten Arbeitsbedingungen, teilweise auch völlig abstruse Momente, das beschreiben wir auch in einem Kapitel, wo Pizzaboten sich Pizzas zu einer Firmenzentrale bestellt haben, weil sie gar nicht anders streiken konnten, weil sie ja nur vom Algorithmus gesteuert sind, untereinander sich gar nicht kennen, und dann haben sie gesagt, okay, wie können wir streiken?
Also
okay.
Die waren überhaupt nicht vernetzt untereinander, niemand hatte die Handynummer von seinem Kollegen oder so.
Und deswegen haben die sich alle eine Pizza zur Hauptzentrale bestellt. Und dann musste ja der Algorithmus die alle dahin schicken. Deswegen waren dann immer mehr Pfarrer da und denen haben sie immer gesagt, so bestellt euch jetzt auch eine Pizza, und dann hatten sie ihren Protest. So, aber wie abstrus ist das?
Also krass, also das heißt so die, keine Ahnung, 5, 6 BootInnen, die eine Demo organisieren wollten, haben einfach 100 Pizzen bestellt und dadurch alle ihre Kollegen gekriegt.
Jeder sozusagen selber eine Pizza bestellt, die sie dann dahin fahren mussten, so ungefähr.
Ah, okay.
Und die anderen halt auch. Das heißt, die haben einfach so, aber wie abstrus ist das, wenn du dir überlegst, im Arbeitskampf, Gewerkschaften, die sind ja komplett davon losgelöst und haben kaum noch eine Möglichkeit zu kämpfen.
Bei uns in Deutschland ist Lieferando der größte gastronomische Lieferdienst, seit dessen milliardenschwerer niederländischer Mutterkonzern vor ein paar Jahren ziemlich viele Konkurrenzunternehmen wie Foodora, Lieferheld und Pizza.de aufgekauft hat. In der Pandemie ist Lieferando jetzt nochmal deutlich gewachsen. 2020 stieg der Umsatz auf rund 2,4 Milliarden Euro. Verglichen mit dem Vorjahr war das eine Steigerung um mehr als die Hälfte. Leider hört man aber auch immer wieder von schlechten Arbeits- und Vertragsbedingungen. Gewerkschaften kritisieren, dass viele FahrerInnen nur befristete Einjahresverträge haben oder Minijobber seien. Gründungen von Betriebsräten wurden aktiv behindert und auch die RestaurantbesitzerInnen klagen. Einerseits profitieren sie natürlich von der digitalen Infrastruktur des Lieferriesen, weil die ihnen mehr Bestellungen einbringt. Zugleich müssen sie aber von jeder Bestellung bis zu 30% Provision abdrücken und verdienen deshalb kaum selbst noch an dem Essen, das sie dazu bereiten.
Und dann weißt du auch nicht, gegen wen du kämpfst. Also das ist uns während der Recherche auch mal mehr bewusst geworden, dass oft einfach nur noch ein Computercode weiß, was los ist. Also kein Mensch bei diesen Lieferservicen weiß genau, warum welcher Lieferservicefahrer gerade wo ist. Das weiß ein Algorithmus, der halt auch mit den Fahrten und mit den Gewohnheiten von den Leuten immer besser wird. Also da sind wir wieder bei der sogenannten künstlichen Intelligenz. Die lernen ja diese Abläufe. Und dann schicken die Fahrer schon mal vorsorglich dahin. Oder den nehmen sie, weil der an der Ecke sehr günstig steht und weil wahrscheinlich ist, dass der danach woanders hinfahren muss, und das macht alles ein Algorithmus. Das heißt, diese Fahrer wissen auch gar nicht mehr, die haben ja keinen Chef, der sagt, fahr mal dahin, sondern das macht die App. Mhm. Und was das mit den Menschen macht in diesem Kreislauf.
Solo, ne? Man trifft ja niemanden, wenn man keinen Chef hat oder halt auch keine KollegInnen, mit denen du gemeinsam arbeitest.
Und da muss eine Politik, finde ich, auch echt hingucken, was das eigentlich mit den Leuten macht. Also ich kenne Lieferdienste noch aus meiner Kindheit, Jugend, da kam dann irgendwie der Sohn von dem Pizzeria-Inhaber und mit seinem Polo und hat irgendwie die Pizza abgeworfen, so ungefähr im Dorf. Der wusste aber noch, warum er das tut, wer ich bin und so weiter. Ja. Und das weiß heute keiner mehr. Was das mit Menschen macht, kann man sich auch in Studien angucken, führt auch schnell zu Depressionen und solche Sachen. Aber das ist eben auch so ein zweischneidiges Ding. Technologie führt halt dazu, dass ich auf einmal mit meinem Bauern um die Ecke oder mit der Gärtnerin um die Ecke über geile Biogurken sprechen kann und die auch direkt bestellen kann. Aber was passiert auf dem Weg sozusagen zu meinem Haus oder was passiert im Lagerzentrum mit den Leuten, weil Roboter sind schon ziemlich gut unterwegs, auch in diesen Lagerhäusern. Die werden ja auch immer mehr ersetzt, die Arbeiter.
Ja, oder
aber sie können längst nicht alles.
Dass, ich weiß, Irland und Finnland zum Beispiel schon Drohnenlizenzen vergeben haben zur Essenslieferung. Also da habe ich bei euren Recherchen wieder den Eindruck gewonnen, diese BotInnen sind eigentlich auch nur eine Zwischenstufe und genau wie die KassiererInnen vielleicht in ein paar Jahren schon gar nicht mehr da. Oder
Brückentechnologie. Gefragt. Also ja. da kommen wir, also das Brückentechnologie ist jetzt ziemlich menschenverachtend, muss man dazu sagen. Wir müssen uns, und das taucht ja überall in der Debatte auf, aber gerade in den Lebensmitteln berufen wird es durchschlagend sein. Also das war auch so ein Moment, wo wir Autoren dann gedacht haben, du meine Güte, warum reden wir denn da nicht drüber? Weil ganz viele kennen diese Geschichten von, der Roboter wird uns Arbeit wegnehmen. Es gibt Studien, wo halt 47% der Jobs, die heute gemacht werden, von KI, also künstlicher Intelligenz, übernommen werden. Und dann guckt man in diese Studien rein und dann gibt es solche Graphen, weißt du, wer als erster fliegt, so. Und was war ganz vorne? Leute, die in der Landwirtschaft arbeiten, Leute, die im Restaurant arbeiten, Leute, die in der Lebensmittelproduktion arbeiten, die sind ganz vorne. Die haben die größte Gefahr, sozusagen ersetzt zu werden durch automatisierte Prozesse. Und dann frage ich mich, warum reden wir denn da so wenig drüber? Und warum sprechen wir nicht darüber? Da geht's ja um so viele Hunderttausende, Millionen ArbeiterInnen, die irgendwie dann, ja, sind die dann noch, für was sind die denn dann noch zuständig?
Oh Mann, da hat er recht. Tatsächlich hat eine Studie der Uni Oxford ergeben, dass in den nächsten 20 Jahren fast die Hälfte der heute existierenden Jobs verschwinden wird. Davon sind dann zum Beispiel auch Einzelhandelskaufleute, Steuerfachangestellte oder Beschäftigte von Lagerhäusern betroffen. Aber wie stark die Digitalisierung auch in der Ernährungsindustrie einschlägt, hätte ich nicht gedacht. Es ist nicht so, dass die Politik das noch gar nicht auf dem Schirm hätte. Es gibt schon immer mal wieder Debatten um verschiedene Maßnahmen, die helfen sollen, soziale Sicherheit zu schaffen und Arbeitsplätze zu erhalten. Letztes Jahr hat die Linke zum Beispiel eine 4-Tage-Woche vorgeschlagen. WissenschaftlerInnen brachten eine Roboter- und Digitalsteuer ins Gespräch und auch das bedingungslose Grundeinkommen ist immer wieder Thema. Aber diese Diskussionen bleiben oft abstrakt, nach dem Motto, ja, eines Tages mal und flauen dann wieder ab. Konkret geholfen ist damit bisher niemandem.
Ja, und das hat mich irgendwie geschmerzt und hat dann auch gemerkt, okay, auf der einen Seite alles wird irgendwie einfacher und wir haben Chance auf besser, weil einen Job verlieren heißt ja auch, jedenfalls in den, wenn man sich so die Technologiesprünge der letzten Jahrhunderte anguckt, man lernt etwas Neues. Das ist immer nur die Frage, wie lange eine Gesellschaft dafür braucht,
diesen Leuten. Schafft die betroffene Person das noch oder ist die abgehängt gegen jemand Jüngeres, der die das schon gelernt hat und sie oder ihn dann ersetzt?
Ne? Genau, und gibt es überhaupt noch so viele Arbeitsplätze? Und dann sind wir auch wieder beim Diskussion rund um Grundeinkommen und solche Geschichten. Aber meistens ist es eine Diskussion rund um Bildung. Also kriegen wir das hin, dass Leute, die vielleicht vorher einfach nur durch Gänge gerannt sind und Sachen eingesammelt haben, können die nicht auch irgendwie, ja, werden die vielleicht noch Robomechatroniker und reparieren die Roboter, wobei wir da auch schon Roboter gefunden haben in den Lagerhäusern, die sind die Reparaturroboter für die Essenszusammensuchroboter gewesen und die mussten dann, also du musstest quasi nur noch so einen Metamechatroniker einstellen, also auch viel weniger Leute. Aber ich glaube, diese Diskussion müssen wir führen und die wird bei Essen durchschlagend sein und dann ist eben die Frage, ja, was machen wir denn mit den Leuten? Und dabei brauchen wir Leute, die kreativ sind, auch im Food-Bereich und vielleicht ist das ja auch eine Chance auf mehr Kreativität. Das heißt, wenn wir weniger Leute brauchen, die sich darum kümmern, dass irgendwie so, ja, so überflüssige Zubringerarbeiten gemacht werden, die können sich dann vielleicht eher damit auseinandersetzen, sich neue Gerichte auszudenken oder Geschmäcker zu kombinieren. Aber die müssen wir auch da die Möglichkeit dazu bieten. Und da ist eben eine Bildung gefragt. Und ich frage mich halt, bringen wir das den Leuten bei, die jetzt eine Kochausbildung machen? Bringen wir das den Leuten bei, die jetzt eine Bäckerausbildung machen oder die Metzgerin werden oder was auch immer?
Also ist die Ausbildung schon so zukunftsgewandt,
genau,
meinst du?
Weil was bringt das denen jetzt, das beizubringen? Und am Ende macht es dann ein Algorithmus oder eine Maschine. Ich erinnere mal daran, die Fastfood-Geschäfte, das ging auch ratzfatz, dass da auch nur noch die Hälfte arbeitet, weil die Fritteuse automatisch läuft. Die Leute bestellen über diese Terminals. Also die brauchen da auch nicht mehr so viele Leute vorne an der Kasse, was ja auch viele, auch so Studentenjobs gekostet hat. Ne? Wo ich dann immer denke, ja, das sollten wir jetzt bitte mal besprechen, weil sonst ist es irgendwann zu spät und dann wird es noch mehr Leute geben, die wirklich unmutig sind und zu Recht.
Wer drückt sich da gerade davor? Ist das auch die Industrie, die das noch so ein bisschen vertuscht oder noch nicht so wahrhaben will sogar? Oder ist es die Politik? Wen siehst du da gerade in der Pflicht?
Also bei der Industrie ist es teilweise so, dass ich merke, da haben wir fast beim Essen dasselbe Problem wie in der Automobilindustrie. Also da war auch lange Blindflug im Sinne von, naja, Elektroautos, ach, das dauert ewig und lass den Elon Musk da mal irgendwie mit seinen roten Autos rumfahren. Das dauert noch ewig, bis die in Deutschland ankommen. So, und vorgestern habe ich einen Artikel gelesen, dass Apple jetzt am Auto arbeitet und im Süden Deutschlands wirklich die Muffe geht, weil sie irgendwie merken, die sind viel mächtiger, die haben viel mehr Kleingeld auf der Tasche und Elektroautos sind jetzt ja, also wer stellt sich jetzt noch auf die Straße und sagt, wir brauchen einen neuen Diesel und den design ich mit Stolz. Mhm. Ja, also das merke ich, ist in der Lebensmittelindustrie auch so ein bisschen der Fall, dass sie dann auch, wenn ich komme und sage, hey, es gibt wahnsinnig viele junge Startups, Food-Startups von jungen GründerInnen, die halt wirklich das Lebensmittelsystem auf den Kopf stellen. Wir haben diese Tech-Konzerne, die sich fürs Essen interessieren und viel mehr über das Essen wissen, als wir teilweise über die und was die mit Essen zu tun haben. Und dann würde ich, ja, das dauert noch. Glauben Sie wirklich, dass Google irgendein Interesse daran hätte, unsere Landwirtschaft irgendwie zu verändern oder Amazon so, und dann bums, passiert's wieder, irgendwer kauft einen Lieferdienst von den Großen oder Amazon kauft eine Supermarktkette oder ich finde raus zusammen mit Olaf, dass die ganzen Landwirtschaftsdaten, die momentan Bauern speichern, wenn sie mit ihrem Traktor, der smart ist, die speichern sie wo? Auf Servern von Amazon. Wo ich dann immer denke, das kann doch nicht wahr sein. Es gibt keine öffentliche Plattform, wo Landwirte ihre Daten speichern können, sondern nur bei den Großen. Amazon, Microsoft und dritten fällt mir jetzt gerade gar nicht ein, die sind unbedeutend. Das sind halt dann die Marktführer.
Also es und gibt dann, diese zwei großen amerikanischen Monopolisten.
Ja, die haben ihre Serverfarmen, ja. Und so weiter. Und dann merke ich halt so, da wird so ein bisschen geschlafen. Und ich glaube, ich habe schon ein Vertrauen daran, dass wir in Deutschland nicht ganz doof sind und dass wir auch ein Land der Ingenieure sind und vielleicht auch der Foodies und so. Und dass wir viele junge GründerInnen haben. Deswegen finde ich ja diese Startup-Szene so faszinierend, dass man heute auch mit Hilfe von einer Instagram-Community oder Crowdfunding sofort eine Firma starten kann. So habe ich ja auch irgendwann mal angefangen. Und merke so, da ist doch eine riesen Chance, aber die braucht Unterstützung. Und in der Industrie wird das manchmal noch verlacht oder nicht gesehen oder auch nicht so komplex und naja, mal abwarten. Und ich glaube, das ist eine Strategie, die sich nicht auszahlt. Und dann hast du auf der anderen Seite natürlich die Politik, die fast dasselbe Verhalten an den Tag legt und sagt, naja, das sind ja Foodstartups, wie groß sind die denn? Und was sollen wir denn da machen? Und da habe ich, in den letzten Jahren bin ich da echt fast frustriert irgendwann geworden, weil ich gemerkt habe, die interessiert das teilweise nicht und die unterschätzen das komplett. Ja, und merken so, würde ich fast sagen, fast gar nichts, weil da wird dann viel über Digitalisierung geredet, aber dann auch so inselmäßig, so da kommen Drohnen in die Landwirtschaft, aber man schließt gar nicht die Verbindung von der Drohne zu dem Lieferfahrer, die alle irgendwie vielleicht vom selben Algorithmus irgendwie oder jedenfalls vom selben Anbieter gesteuert werden, oder man vergisst die Food-Startups, die brauchen auch Unterstützung, das heißt, da muss ein politischer Wille da sein, da so ein Ökosystem zu erzeugen, wo es Spaß macht, Firmen zu gründen und auch Möglichkeiten zu haben, an Geld ranzukommen, weil du brauchst als Startup-Gründer halt auch Kohle, weil du Sachen vorfinanzieren musst. Und dann guckst du halt in Ländern wie Israel, USA und auch in Asien, wo das halt schon viel mehr gang und gäbe ist, dass halt staatliche Stellen zusammen mit so Geldgebern zusammen Joint Ventures gründen, also Kooperationen, damit junge Startups frisches Geld bekommen. Die bauen für die, also da war ich in Brooklyn, New York, in Stadtteilen, da ist dann der Bürgermeister von Brooklyn total dahinter, dass da ein Innovationszentrum für Food entsteht. Da ist übrigens der Bruder von Elon Musk und macht so Vertical Farming, das ist so Salatanbau.
In der Wand so.
Ja. Genau, in so EU-Containern, die jetzt dann ausgerollt werden und auf ganz vielen Parkplätzen von US-Supermärkten stehen sollen. Da ist dann der Bürgermeister dahinter. So, und dann frage ich den Bürgermeister in Berlin und der sagt, naja, und der Bürgermeister in Hamburg weiß gar nicht, dass die innovationsstärksten Food-Unternehmen irgendwie nach Berlin gegangen sind und nicht nach Hamburg. Und also da merke ich, da ist noch so eine Unsensibilität.
Und du siehst da ein großes wirtschaftliches Potenzial, das eigentlich auch ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin ansprechen müsste und sagst.
Bürgermeisterin, die Landwirtschaftsministerin, die Landwirtschaftsminister vor Ort in den Ländern. Wenn du sagst, okay, es gibt zum Beispiel so eine Initiative, die heißen Digi-Hubs, da werden über digitale Zukunftsthemen gesprochen in so Zentren, die speziell gefördert werden vom Bundeswirtschaftsministerium. Ja, es gibt die für die Banken, es gibt die für die Automobilindustrie, es gibt sie für alles Mögliche. Was haben sie vergessen?
Ernährung
und Landwirtschaft gibt es kein Digizentrum. Es gibt Experimentierfelder von der Bundesministerin und da sind Food-Startups eingeladen, mal mitzumachen. Das ist so ein bisschen wie Kindergarten. Also da merke ich irgendwie, da braucht es irgendwie einen Wurf. Und da müssen sich diese PolitikerInnen wirklich Gedanken machen. Aus zwei Gründen. Also für mich ist der erste Grund, warum die sich Gedanken machen sollten, ist, diese jungen GründerInnen zu fördern, damit wir eine Wirtschaftskraft aufbauen, die auch irgendwie hält. Und das Zweite, das dürfte jetzt irgendwie klar sein, auch irgendwie die Zügel in der Hand behalten. Mhm. Weil wenn wir uns hier in Deutschland, Europa nicht kümmern, auf europäischen Werten, ich gehe da gar nicht von Deutschland, sondern ich würde auf Europa gehen und sagen, hey, wir mit unseren europäischen Werten bauen uns eine Zukunft, wo Technologie und Lebensmittel zusammenkommen. Und nicht abwarten darauf, dass das irgendwie von irgendwo herkommt und sich dann wieder beschweren und sagen, oh, ja, aber das ist ja nicht nach unseren Werten. So wie wir es jetzt gerade bei Social Media ganz oft haben, wo wir dann rausfinden, oh, kommt ja auch ganz anders her und die Entwickler waren größtenteils Männer in Mitte 20 und weiß und haben irgendwen vergessen beim Programmieren. Also ist auf einmal die App diskriminierend oder fördert Hass statt Liebe. Also das können wir verhindern, aber ich glaube auch nur, wenn wir die Leute hier vor Ort fördern und sie auch dabei begleiten auf ihrem Weg. Und das findet aus meiner Sicht gerade nicht statt.
Jetzt würde jemand, der noch stärker an den Markt glaubt, zum Beispiel antworten, ja, aber wir können das jetzt ja auch nicht alles so übersubventionieren, sondern die müssen sich aus ihrer Innovationskraft heraus durchsetzen und gegen starke Konkurrenz standhalten.
Ja, das kann man so sagen. Ich glaube aber trotzdem sind die Startbedingungen auch, wenn man der Überzeugung ist, in anderen Ländern komplett andere. Und du brauchst eine Sensibilität auch in der in der Politik, dass da Strukturen geschaffen werden, wo diese Strukturen wachsen können. Und da bin ich glaube ich nicht alleine, sondern da gehen wir aber auf diese Ebene der Startups, also der Startup-Verband, die hämmern ja auch beständig und sagen, da braucht es irgendwie mehr Sensibilität und Strukturen und Ansprechpartner. Also es ist zum Beispiel super schwer, solche Food-Startups, die finden nicht so richtig Anschluss im Wirtschaftsministerium, aber auch beim Landwirtschaftsministerium nicht so richtig. Da schiebt man sich dann so die Bälle hin und her, das kann doch nicht sein. Mhm. Wenn du jetzt sagst, ich will hier Autobranche revolutionieren mit meinem Startup, dann ist es, glaube ich, einfacher, da irgendwo einen Fuß in die Tür zu kriegen. Auch über diese Institutionen wie DigiHubs oder irgendwelche Gremien, wo es schon viel klarer ist, klar, das ist eine Technologiebranche, die Automobilindustrie. Mittlerweile. Klar ist, dass Solarenergie hat was mit Technologie zu tun. Landwirtschaft, Lebensmittel, Technologie, Food Startup, weiß ich nicht.
Ja, ich hatte gerade auch noch im Kopf, dass viele Leute, glaube ich, immer verwundert sind und oft auch verärgert, wie viel Subventionen zum Beispiel in die Landwirtschaft gehen aus dem EU-Haushalt. Ne? Also ist das die Zukunft? Kriegen wir das? Ist es rein wirtschaftlich nicht mehr stemmbar, sondern wir müssen, wenn wir uns zum Beispiel eine nachhaltige Landwirtschaft wünschen, wo Produkte aus unseren eigenen Regionen kommen, dass wir die so stark subventionieren müssen? Oder was muss sich da umstellen, was muss da umgeschichtet werden, damit dieser Kreislauf nicht völlig aus den Fugen gerät?
Einmal glaube ich, dass wir nicht alles aus der Region liefern können. Also es fängt ja schon beim Kochen an. Also mit Pfeffer, Olivenöl, das wird aus Brandenburg relativ schwierig. Das heißt, da müssen wir auch, glaube ich, realistisch sein. Also ein Handel wird es ja immer geben. Ich glaube, dafür ist es wichtig, dass das Thema nicht nur eine Förderung erhält im Sinne von Geldzufluss oder Strukturen oder irgendwelche Ämter, die sich drum kümmern oder irgendwelche Beamten und Beamtinnen, sondern dass wir das auch als Gesellschaft einfordern. Und ich glaube, dass wir auch als Bürger, BürgerInnen sagen, wir wollen eine andere Landwirtschaft, wir wollen einen anderen Umgang mit Lebensmitteln. Und deswegen ist gut, wenn sich da möglichst viele Leute für interessieren. Und was ich halt gemerkt habe in den letzten Jahren, ist aus Leuten wie mir, die noch vor 10, 12 Jahren irgendwie Demonstrationen organisiert haben. Deswegen gucke ich mal mit so einem fast väterlichen Auge auf so Fridays for Future. Weil ich denke, das habe ich auch mal gemacht, dieses Leute organisieren. Damals war es noch so, ja, da gibt es eine neue App, die heißt Facebook, da kann man Leute einladen zu Veranstaltungen. Mhm. Und da Protest zu organisieren und das gleichzeitig zu transferieren in reale Projekte. Und die Leute, die damals demonstriert haben, sind heute GründerInnen geworden und haben dann eben gesagt, ich will jetzt nicht nur immer für, weiß ich nicht, mehr Bio oder mehr Veggie-Produkte auf die Straße gehen, sondern dann mache ich das halt selber. Und das sind heute die Startup-GründerInnen. Und das ist ein Riesenpotenzial. Und auch das brauchen wir. Also natürlich brauchen wir Innovation und Leute, die sich schlaue Gedanken machen. Und die müssen auch besser sein als Sachen, die von weit her kommen. Aber ich glaube, das ist das geringere Problem, dass man irgendwie schlaue Leute hier im Land hat oder in Europa, die Kooperationen kennen, die auf einer tollen kulinarischen Kultur gründen. Aber das muss auf die Straße und nicht nur auf die Straße, auf den Acker.
Es gibt bei Deutschland 3000 auch immer Entweder-Oder-Fragen. Davon habe ich auch ein paar für dich. Es geht los. Siri oder Alexa?
Alexa finde ich spannender. Okay. Man darf nichts sagen, ne? Das ist wie
du darfst schon was sagen.
Okay. Ich finde Alexa spannender, aber ich nutze jetzt auch nicht wirklich, aber okay. Ich finde faszinierend, was die alles kann. Wahnsinn. Mhm.
Würdest du lieber mit Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner Kühe melken oder mit Verkehrsminister Andreas Scheuer Trecker fahren?
Auf jeden Fall ersteres, Kühlmelken, so ein Euter, das ist ein lustiges Gefühl. Ich habe das schon mal gemacht, das ist echt spannend. Mal gucken, wer gewinnt, wer den Becher eher voll kriegt.
Oh, ich würde fast vermuten, du, oder? Was
ich weiß es nicht, ne? Frau Klöckner, ich weiß es nicht, vielleicht übt sie auch vorher, ich weiß es nicht.
Jetzt sagst du gerade schon, ich soll sie nicht unterschätzen. Wie zufrieden bist du mit ihrer Arbeit? Die ist jetzt seit 4 Jahren bald Landwirtschaftsministerin und Ernährungsministerin.
Was meine Themen angeht, finde ich das eher schwierig. Also sehr, sehr schwierig. Also da ist aus meiner Sicht zu wenig passiert. Da hätte viel, viel mehr passieren können und da muss auch viel mehr passieren. Gerade so ein wichtiges Thema. Man, da wurde echt viel Potenzial verschenkt. Das hat mir echt, ich habe da auch immer wieder an die Tür geklopft. Ich habe auch schon Gespräche mit ihr gehabt. Insofern, also bei so politischen Veranstaltungen so in der Ecke mal. Aber da ist auf mehr als auf Nachfrage ist da nicht viel gekommen. Ich durfte jetzt ein Interview mit denen machen zur Grünen Woche. Also sie sind an dem Thema dran, das will ich ja nicht sagen. Aber da ist noch verdammt viel aufzuholen. Und ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren viel verloren. Also da muss echt viel noch passieren.
Du sagst, sie sind an dem Thema dran. Das heißt, Sie wissen um die Dinge, die ihr so recherchiert habt, aber sind nicht schnell genug? Oder wie erklärst du dir das? Was ist das Problem aus deiner Sicht?
Ich glaube, es ist strukturell, das heißt, das ist auch nicht leicht, irgendwie da sogar, sag ich mal, so eine Straßenverkehrsverordnung einzuführen im Bereich Food Tech. Aber da ist, glaube ich, noch viel. Also ich glaube nicht, dass sie diese Gesamtschau haben und auch so von Acker bis Teller. Da kümmert man sich dann ganz viel um die Landwirtschaft, vergisst aber Lieferdienste, die ja, oder vergisst irgendwelche Influencer, die irgendeinen Blödsinn erzählen, oder vergisst irgendwie die Veränderung des Supermarkts und kommt dann immer mit irgendwas. Was ich hasse, ist irgendwie, wir haben wieder ein neues Label, was wir auf irgendeine Packung kleben, wo ich dann denke, Mann, ey.
Stimmt, diesen Nutri-Score haben sie jetzt eingeführt, ne? Das kennen bestimmt einige auch, das ist diese, ich glaube, 5-teilige Ampel, so von Rot nach Grün, 1 bis 5.
ABC, da hat die Ministerin aber vorher gegen gekämpft. Jetzt muss ihr Ministerium das aber als ganz toll darstellen, weil sich das dann doch noch gedreht hat.
Stimmt, das war echt ein Hammer. 2018 hatte eine Studie, die Klöckners Ministerium sogar selbst in Auftrag gegeben hatte, den Nutri-Score für gut befunden. Aber das hat die Ministerin dann einfach nicht publik gemacht. Es kam erst raus, nachdem die Organisation Foodwatch die Veröffentlichung der Originalstudie einklagte. Am Ende wurde der Nutri-Score dann doch eingeführt, der VerbraucherInnen helfen soll, anhand von so einem Ampelsystem die Nährwertqualität eines Produkts einzuschätzen. Für die Hersteller ist es freiwillig, trotzdem sieht man das im Supermarkt inzwischen immer mehr. Und das ist ja auch praktisch, wenn man endlich mal auf einen Blick eine Einschätzung bekommt, statt sich immer erst durchs Kleingedruckte lesen zu müssen. Allerdings gibt's auch da schon wieder Kritik. Die Industrie kann nämlich teilweise einfach ihre Inhaltsstoffe so anpassen, dass auch bei weniger gesunden Lebensmitteln die Ampel grün zeigt, indem sie Zucker oder Fette durch Zusatzstoffe ersetzt. So passiert's dann zum Beispiel, dass Cola Light in der Nutri-Score-Berechnung besser abschneidet als ein normaler, natürlicher Apfelsaft. Zu diesem ganzen Siegelwahnsinn im Supermarkt haben wir übrigens auch schon mal ein Video bei Deutschland 3000 gemacht. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes.
Und das wird dann da so draufgeklebt und das erinnert mich so ein bisschen, wenn wir in diesem Bild von der Videothek bleiben, so, lass uns die Videothek mal neu einrichten. Ich glaube, wir machen das Regal mit den Kinderfilmen mal weiter nach vorne, dann leihen sich die Leute mehr Kinderfilme aus. Währenddessen gibt's Netflix. Mhm. Wo ich immer denke, lass uns doch mal, was ist denn mit Netflix und
also
wie funktioniert
einmal,
das?
Du willst einmal alles wegwischen und ganz neu denken.
Nicht wegwischen, aber gucken, dass wir in die Zukunft gucken. Es gibt eine Zukunftskommission, wo selbst Angela Merkel mit am Tisch sitzt für die Landwirtschaft. Wer sitzt da nicht? Junge GründerInnen, die irgendwas mit Landwirtschaft und Technologie machen. Es sitzen keine Food-Startups da drin. Es wird wieder über die ganzen alten Themen palabert und da kommen wir nicht weiter. Und da merke ich, da wird echt viel verschenkt. Und deswegen sollten wir uns auch alle bitte diese Programme durchgucken, Wahlprogramme. Mhm. Was äußern sich die Parteien oder was sagen sie zu Themen wie Landwirtschaft, Ernährung? Wer hat das überhaupt auf dem Schirm? Weil wir können nicht als Fridays for Future auf die Straße gehen und für weniger Fleisch oder gar kein Fleisch demonstrieren, aber dann nicht in die Wahlprogramme gucken. Wer fordert denn das oder wer hat da überhaupt eine Antwort? Und genau. Boah, jetzt rede ich mich hier in Rage. Du hast
ich
den
merke es
Fragen.
Schon. Oh Gott, oh Gott. Vielleicht beruhigt dich. Ich überlege gerade, ob ich auch beruhigende Entweder-Oder
alles
Fragen
nur wegen
habe. Eher nicht. Bio oder regional? Ist geliehen von den Kollegen vom Alles-Gesagt-Podcast.
Nehmen die plastikfreie, normale Gurke. Ja. Nee, Bio oder regional? Mhm. Oh Gott. Ich bleib bei regional. Aber ich will hinfahren und mir das angucken, was da gemacht wird. Also blind kaufe ich es nicht. Weil Mist aus der Region bleibt Mist, hat Joschka Fischer gesagt.
Veganer oder Vegetarier?
Vegetarier. Auf jeden Fall. Ich liebe Gemüse, aber irgendwie sich eine Landwirtschaft und eine Welt vorzustellen, in der es keine Tiere mehr gibt, die irgendwie mit uns Menschen verbunden sind als Nutztiere, kann ich mir nicht vorstellen, beziehungsweise macht das nicht nur bei mir keinen Sinn, sondern auch bei vielen Wissenschaftlern, die sich das angeguckt haben, weil wir brauchen Tiere schon dann für gewisse Ackerflächen und für eine Landwirtschaft, die im Kreislauf funktioniert, als wäre ich schon wieder der Landwirtschaftsnerd. Aber ich habe mich da lange mit beschäftigt, weil ich ja immer auf Podien gerne hingesetzt wird, so hier, verteidige mal das Fleisch, los geht's, da kommt der Veganer oder die Veganerin.
Genau, weil du selber bist ja gar kein Vegetarier, oder? Du isst schon Fleisch.
Ich esse Fleisch, ja, klar.
Und du hast am Anfang gesagt, du willst eigentlich nichts hören von schlechtem Gewissen mit Essen, aber wie geht's dir mit Fleischkonsum? Da haben sich, glaube ich, viele Leute in den letzten Jahren oder noch viel mehr Leute Gedanken drüber gemacht, wie viel Fleisch kann man noch gut konsumieren, ab wann ist es schlecht für die Umwelt und unsere Zukunft? Wie stehst du dazu?
Ich finde es eine wahnsinnig komplexe Debatte und die sollte man auch nicht mit so einem gefährlichen Halbwissen von YouTube, wo man sich so ein paar Tierschutzvideos angeguckt hat, dann irgendwie beginnen oder beziehungsweise da glauben, man sei gefestigt. Also,
wobei es ja schon heftig ist, was man da zum Teil...
Das ist furchtbar und das ist auch überhaupt nicht zu entschuldigen und da kann auch so ein Video absolut der Wahrheit entsprechen, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber es ist alles ein bisschen komplexer insofern, dass viele Landstriche und sehr viele Ackerflächen oder überhaupt landwirtschaftlich nutzbare Flächen, das ist kein Ackerflache, kannst du nur mit Wiederkäuern bewirtschaften zum Beispiel. Deswegen gibt es ja weltweit, deswegen haben wir uns ja irgendwann die Ziege, die Kuh irgendwie näher an uns geholt als jetzt irgendwelche anderen Tiere, weil die eben das Gras fressen können und dafür sorgen, dass die Erosion nicht stattfindet und auch mit mageren Böden, wo nur Gras wächst, irgendwie klarkommen und wir mit der Milch wieder gefüttert werden können. Und dann gibt es wieder Landstriche, da kannst du super geil den Boden umbrechen und Bodenfrüchte anbauen oder eben Sojabohnen oder was auch immer. Aber das lässt sich halt nicht so über einen Kamm scheren. Und wenn ich da zu tiefer einsteige und mit vielen Wissenschaftlern spreche, geht es natürlich darum, weniger Fleisch zu essen, viel weniger Fleisch zu essen. Ich bin kein Mensch, der sagt, wir müssen jetzt hier Fleisch einfach so weiter essen wie bisher, immer schön grillen. Nein, viel, viel weniger Fleisch essen. Aber was mir halt nicht gefällt, ist zu sagen, wir retten jetzt alle Milchkühe und machen nur noch so Gnadenhöfe auf und streicheln nur Tiere und die brauchen wir nicht mehr. Dann frage ich immer, was frisst denn deine Möhre, was frisst denn dein Salat? Weil die brauchen auch Nährstoffe. Und die Höfe, die ich am spannendsten finde, beziehungsweise die auch am nachhaltigsten sind, meistens die im Kreislauf. Das heißt, dass damit Dung gearbeitet wird von Tieren und so weiter. Und dafür brauchen die einen Zweck auf dem Hof und die werden auch irgendwann alt und du musst irgendwie diese Herden wieder nicht auffüllen, aber die müssen sich, du musst dann auch wieder, kommst wieder in diesen Zwang zu züchten, also mehr Tiere zu halten. Das ist einfach ein System, was man nicht einfach von heute auf morgen beenden kann. Das kann man nur, wenn man, jetzt bin ich mal böse, in einer Großstadt sitzt und sagt, naja, ich habe ja hier meine Mandelmilch, wo ich auch nicht weiß, wo die herkommt und wer die Mandeln geerntet hat. Alle, die Fleisch essen, sind Mörder. Also das ist mir manchmal viel zu simpel und das gucke ich mir gerne genauer an. Aber ich habe über die Jahre immer weniger Fleisch gegessen und wenn ich Fleisch esse, dann schaue ich natürlich genau, wo es herkommt und ich war auch schon oft beim Schlachten dabei und so. Also da habe ich nicht so viele Berührungsängste.
Ein Argument, also wir haben bei Deutschland 3000 einen Film dazu gemacht, auch zu diesem ganzen, diesem riesigen Thema Fleischkonsum und ist Fleischessen noch okay, stand da damals drüber. Und es waren die meisten Leute, die ich dazu auf der Straße befragt habe, aßen alle noch mehrmals die Woche Fleisch. Und ich weiß noch, dass zum Teil Kolleginnen von mir dann ganz überrascht waren, weil sie waren, was? So? Und es ist ja einfach, es ist noch völlig normal und niemand kann hingehen und sagen, nee Leute, das dürft ihr jetzt nicht mehr machen. Aber ein Argument, das dann immer wieder rangezogen wird, ist, es ist halt auch einfach viel zu billig. Und dann kommen die anderen wieder und sagen, ja, aber es muss auch günstig bleiben, damit jeder sich das noch leisten kann. Also ich habe das Gefühl, dass Preispolitik der größte regulatorische Hebel ist in der Fleischfrage. Mhm. Wie kann man das gerecht und trotzdem zukunftsgewandt lösen?
Empfehle ich jedem mal, sich, also nicht in Stelle einsteigen, das meine ich nicht, aber fahrt mal raus zu einem Bauern, fahrt mal raus zu jemandem, der oder die Tiere hält. Also es gibt auch fantastische Schweinezüchterinnen in Deutschland. Und sprecht mal mit dem, wie aufwendig das ist, so ein Schwein zu züchten, beziehungsweise das groß werden zu lassen. Und ich habe noch keinen Bauern getroffen, der seine Tiere hasst. Also der einfach gesagt hat, das ist mir scheißegal, die leben da halt in dem Stall, ist mir egal. Selbst die auch nicht auf Stroh, sondern vielleicht sogar auf Spalte waren. Und die haben sich um diese Tiere gesorgt und haben auch geguckt, dass die gesund sind. Das ist ja auch deren Kapital. Aber wenn du dann hörst, dass die pro Schwein nur noch ein paar Euro kriegen, wenn du dann zum Schlachthof fährst, auch ein kleinerer Schlachthof heißt in dem Falle nur 5.000 Schweine am Tag. Großer Schlachthof heute 30.000 und mehr Tiere
also am Tag. Also am Tag, da leben viel mehr, aber sie schlachten so viel am Tag.
Sie schlachten 5.000 am Tag, in dem kleinen, kleineren Schlachthof. und dann die Leute am Band siehst, die alle aus dem Ausland kommen, alles Gastarbeiter sind, noch also wirklich einen dreckigen Job haben, teilweise in irgendwelchen Containern leben und so weiter. Und da weiß ich immer nicht, irgendjemand, der sagt, Fleisch muss billig sein, bitte fahrt mal raus zu den Leuten und unterhaltet euch mit denen. Ich habe mit Leuten, das ist schon ein bisschen länger her, da habe ich auch gegen einen Hühnerschlachthof demonstriert, wo 500.000 Hühner am Tag geschlachtet werden. Das haben wir so umzingelt mit vielen Aktivisten. Da habe ich mit Leuten gesprochen, die wohnen im Wald und haben keinen Pass mehr. Also das ist wirklich eine grausame Welt. Und den Leuten zu sagen, Fleisch muss billig sein, ist so menschenverachtend, tierverachtend. Also mich hat immer dieser menschliche Aspekt total außer Bahn geworfen, weil ich gemerkt habe, die Tiere sind natürlich am Ende noch die leiden, die haben aber, die sprechen, die können nicht sprechen. Ja, natürlich brauchen die auch den Schutz. Aber die Menschen dazwischen, die leiden auch auf dieser ganzen Kette. Und deswegen kann ich diesen Satz, Fleisch muss billig sein, da kotze ich einfach, das ist Quatsch. Da weiß ich keinen Weg, wie man das billig macht, nur damit man, damit irgend so ein Recht erfüllt ist, als ob wir ein Recht auf billiges Fleisch haben. Das sehe ich absolut nicht so. Was ich sehe aber ist, dass wir Leuten nicht beibringen, wie man sich selbst gesund und vielfältig ernährt. Weil ich habe 1000 Gemüserezepte im Kopf. Gib mir einen Selleriekopf, habe ich letztens gemacht, 2,5 Stunden in den Ofen und dann diesen Sellerie so einstechen mit ganz viel, mit so einer Gabel. Dann wird der eingepinselt mit Honig und Olivenöl. Danach holst du ihn raus und dann schneidest du ihn nochmal auf. Dann nochmal anbraten, so als Sellerie, einige sagen Selleriesteaks, aber dann so als so eine Scheibe.
Okay, mir läuft hier schon das Wasser im Mund zusammen.
Dann noch marinieren mit Chili, bisschen Sternanis. Du merkst, da wird aus einem plumpen Selleriekopf, der nichts kostet, ein geiles Gericht. Aber wer kann denn das? Und wer kann denn das? Und wer lernt das? Lernen wir das in der Schule? Nein. Lernen wir das irgendwie in unserem Leben? Nein. Haben wir dann irgendwann am Ende die Zeit dazu? Genau, was kostet ein Kochkurs? 90
aber
Euro.
Aber auch 2,5 Stunden im Ofen bin ich gerade auch wieder bei Zeit. Und ich muss gerade auch an Luisa Della denken, mit der ich hier neulich saß. Oder nicht in deiner Küche, aber in diesem Podcast. Und die gesagt hat, jeder Einkaufszettel, jeder Supermarktbon ist auch ein Stimmzettel sozusagen. Und damit hat sie sicherlich völlig recht. Und gleichzeitig habe ich das so ein bisschen mit mir rumgetragen und gedacht, oder in mir ging so die Frage auf, wie viel muss ich mich als Konsumentin wirklich selber informieren müssen und wie viel darf ich auch von der Politik verlangen, dass sie jetzt so in Anführungsstrichen mein Essen gut reguliert, so zum Guten hin reguliert.
Ich bin totaler Fan von solchen Vereinen wie Foodwatch, die immer wieder darauf hinweisen, immer wieder den Finger in die Wunde legen und auch sagen, auch andere Vereine, gibt jetzt ja nicht nur die, die sagen, es gibt ein Tierschutzgesetz, was einfach nur eingehalten werden muss. Aber auf der anderen Seite sehe ich halt auch immer die Bauern, die auch einen auskömmlichen Job haben müssen. Ich sehe die Schlachter, die einen auskömmlichen Job haben müssen. Und ich sehe halt auch eine Gesellschaft, die sich kulinarisch oder, sag ich mal, ja, beim Kochen zu wenig bildet und zu wenig Chancen dazu hat, weil wir sie einfach im Stich lassen. Und wir können nicht Leute aus der Schule rausgehen lassen, die unfähig sind, sich ein einfaches Gericht aus Gemüse zu kochen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich rede inzwischen lieber über Gemüse, weil ich dann noch viel, viel mehr lernen kann, als über Fleisch. Und anstatt die ganze Zeit über irgendwelche Fleischskandale zu reden, würde ich viel mehr über das Potenzial von gutem Gemüse zu essen. Deswegen freut mich jeder, der ein Kochbuch über Gemüse rausbringt und das auf neue Arten macht und nicht nur bei Kartoffeln an irgendwie verkochte gelbe Dinger im trüben Wasser denkt, sondern daraus ganz viele tolle Gerichte macht, weil das kann Gemüse. Und ich glaube, vielleicht sollten wir vielleicht ein bisschen mehr über Gemüse reden, anstatt die ganze Zeit über Fleisch, wobei wir bei Fleisch eigentlich schon alles wissen, was wir verändern müssten. Bei Gemüse bin ich mir noch ein bisschen unsicher, weil ich frage mich, wo sind denn die ganzen Gemüsesorten? Mhm. Ja, ich habe eine Möhrensorte im Supermarkt. Ich habe oft, gut.
Aber es gibt verschiedene Apfelsorten.
Ja, wobei das auch abnimmt und die auf einmal irgendwelche kleinen Markennamen tragen, das auch nicht mehr eine alte, sehr leckere Apfelsorte ist, sondern irgendwie sowas wie Pink Lady.
Jazz.
Die dann zuckersüß sind.
Gala.
Aber überhaupt nicht mehr eine Vielfalt abbieten, sondern einfach nur süß sind. Also lass uns doch viel mehr über Obst und Gemüse reden und bitte Fleisch mal vernünftig regulieren, dem fairen Preis setzen, dass alle davon leben können. Und ab und zu mal Fleisch essen für den, der es will. Aber ja, die meiste Zeit bitte einfach mal geiles Gemüse essen und am besten selbst gekocht. Und ich sag dir, desto öfter du kochst, deswegen ist es ja so fatal, wenn wir Kinder aus der Schule lassen, die nicht kochen können. Weil natürlich brauchst du für Kochen extrem lange, wenn du es nicht häufig tust. Ich habe hier noch heute Morgen schnell einen Teig ausgerollt, den habe ich gestern zusammengeschmissen, das hat 5 Minuten gedauert. Den Teig ausrollen hat 10 Minuten gedauert, den Mangold anbraten hat 5 Minuten gedauert und gleich hauen wir das Ding für eine halbe Stunde in den Ofen und dann ist das eine geile Mangoldtat und da brauche ich nicht irgendwie groß kochen lernen, aber wenn ich das halt nur einmal im Jahr mache, dann dauert das eine Stunde, dann dauert das 2 Stunden. Ansonsten kann ich das nebenbei machen, aber da sind wir wieder beim Punkt, wie viel ist dir Essen wert und wie viel sind dir Lebensmittel wert, aber glaube, alle Debatten, das merkst du, kannst du nachvollziehen, warum mich dieses Thema so fasziniert, weil alles da so drauf hinführt. Klar muss das irgendwie zeitsparend sein, aber da ist Klimawandel drin, da ist Menschenrechte drin, da ist Gerechtigkeit drin, da ist Politik drin und das ist alles in diesem, kann alles in so einer Mangoldtat drinstecken und das finde ich nach wie vor so wahnsinnig faszinierend.
Lass uns ganz zum Schluss noch einmal, weil ich fand spannend, wie wir das jetzt auch quasi in so verschiedene politische Forderungen schon gegossen haben gemeinsam. Mhm. Also was mir klar geworden ist, oder was ich nicht erwartet hätte, ist, wie präsent das Thema Arbeitsbedingungen in so vielen verschiedenen Bereichen ist oder auch Berufe der Zukunft. Darüber haben wir gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass Entwicklung und Innovation stärker gefördert werden sollen. Und ich hätte auch, bevor wir uns für dieses Interview verabredet haben, nicht gedacht, wie präsent das Thema Daten, Datensammeln, künstliche Intelligenz sein würde und auch die Herrschaft und Souveränität im Zusammenhang mit diesen Daten. Was muss oder sollte deines Erachtens Politik, diese angesprochenen Ministerien da jetzt machen, damit wir die Souveränität über unsere Daten behalten? Was muss passieren, damit wir diese Daten zum Guten nutzen können und sie nicht gegen uns genutzt werden?
Also ich glaube, das sind drei Sachen. Das ist erstens, muss Politik dafür ein Rahmengerüst schaffen und das kann es nur, wenn sie versteht, was das heute alles bedeutet, Technologie und Lebensmittel zusammen. Das heißt, dieses Thema muss in Gremien diskutiert werden. Dann ist es halt furchtbar, wenn man eben in so einem Ethikrat um künstliche Intelligenz, den ich besucht habe im Bundestag, ist eine öffentliche Veranstaltung, nicht einmal in 25 Sitzungen über Landwirtschaft und Lebensmittelwirtschaft gesprochen wird. Das in solchen Gremien muss das diskutiert werden. Und daraus muss ein Rahmengerüst gegossen werden, was irgendwie dazu führt, dass wir die Kontrolle behalten. Und das heißt, eine Infrastruktur zu schaffen, eine Straßenverkehrsordnung quasi zu schaffen. Wir reden so oft über autonomes Fahren, ob das Auto erst die Oma umfahren soll oder das Kind. Autonom fahren schon längst haufenweise Trecker. Wir wissen aber nicht, wo die Daten abbleiben, die diese Trecker erzeugen. Also das muss irgendwie verstanden werden und geregelt werden. Und dann natürlich sind wir selbst am Zug. Und das ist auch ein Appell. Wir sollten nicht einfach das zu unserem Alltag machen, Essen abzufotografieren und irgendwo hinzuposten, bedenkenlos irgendwelche Geräte zu nutzen, Hauptsache da kommt ein Rezept da und alles ist praktisch und irgendwelche Lieferdienste nutzen und uns keine Gedanken machen, welche Struktur steckt dahinter, ist das gerecht? Ja, ist es nicht auch ein Teil von Nachhaltigkeit, auf welcher Plattform ich mich bewege, wo ich bestelle? Also die Schokolade soll Fair Trade sein, aber der Lieferfahrer, der sie mir hierher bringt, der hat kein Recht auf Fair und Trade. Also so, das sollten wir uns fragen und deswegen sind wir auch als Gesellschaft gefragt. Also ich glaube, das ist so ein Zusammenspiel und deswegen ist es aus unserer Sicht total wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und trotzdem, glaube ich, die Freude am Essen und am Kochen nicht zu verlieren, weil es geht dann eben nicht nur um Datensicherheit, sondern eigentlich ja um ein freudiges Beschäftigen mit etwas so Geilem wie Essen, was ja eigentlich, wenn es gut läuft, richtig lecker werden kann. Und was uns einfach dreimal am Tag begegnet. Von daher, reingehen und sich damit auseinandersetzen und dann am Ende in irgendwas Leckeres reinbeißen.
Ja, also du hast mir vorhin auf jeden Fall große Lust auf Sellerie-Steaks gemacht. das Rezept lasse ich mir jetzt gleich nochmal aufschreiben. Und ansonsten fand ich auch diesen Hinweis gut und sehr wichtig. Bald erscheinen die Wahlprogramme zur Bundestagswahl und dann werde ich auch sehr gespannt darauf hingucken, was da in den Kapiteln Landwirtschaft und Ernährung steht. Also vielen, vielen Dank, dass du einmal so den Kopf aufgemacht und mit uns in die Zukunft geguckt hast. Das war sehr schön.
Ja, sehr gerne. Und kocht jetzt noch was Schönes, wenn ihr das gehört habt.
Ja, vielleicht haben sie auch schon währenddessen gekocht.
Stimmt.
Leute. Das macht man doch
beim Podcast. Schreibt es uns in die Kommentare. Ja, wer hört Podcasts beim Kochen?
Und was habt ihr gekocht?
Dann hat man die Zeit nämlich richtig gut genutzt. Ne? Ja. Dann ist nicht verschwendete Zeit.
Kochen nachhaltig ist 3000. Guten Appetit. Das war eine gute Stunde mit dem Food-Aktivisten und Autor Hendrik Haase. Ich habe in den letzten Tagen, seit unser Gespräch so ein bisschen nachgewirkt hat, gemerkt, wie politisch unser Essen und die ganze Industrie drumherum sind, das war mir vorher nicht klar. Ich gehe jetzt mit ganz anderen Augen in den Supermarkt. Ich denke auch über Lieferdienste, über Landwirtschaft und meinen Pandemiebäcker nochmal ganz anders nach. Und ich hoffe, dass für euch auch einige spannende Visionen, Innovationen oder eben auch Sorgen und offene Fragen dabei waren, die euch auf neue Gedanken bringen. Falls das so war, freue ich mich, wenn ihr diese Folge mit euren Familien, euren Freundinnen und Freunden teilt. Und vielleicht habt ihr wirklich gekocht, während ihr Hendrik und mir zugehört habt oder wart danach zumindest motiviert dazu. Dann will ich natürlich nur zu gerne wissen, was bei euch auf die Teller kommt. Postet das doch gerne mal in euren Stories. Da freue ich mich sowieso immer riesig, wenn ich sehe, dass ihr Deutschland 3000 hört und uns dann vertaggt. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland 3000 auf Instagram, Facebook, Twitter und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue, gute Stunde.
Bis bald, macht's gut.
Deutschland 3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.